Guten Tag, wir sind die beleuchteten Brüder Benny und Tim, Tim und Benny. Hallo Benny, ich möchte dir hiermit die Gelegenheit geben, über die Ironie zu sprechen, wann diese Folge erscheint und aufgenommen wird.
Das ist keine Ironie.
Doch, das ist eine Ironie.
Ist das eine Ironie?
Eine Ironie des Schicksals, weil wir vor zwei Folgen, glaube ich, darüber gesprochen haben, dass ich wütend auf dich war.
Weil Ach so.
Wir, weil du krank warst und wir deswegen nicht an dem Tag aufnehmen konnten, wo ich gerne aufgenommen hätte. Und du vorgeschlagen hattest, wir können auch Samstag oder Sonntag veröffentlichen. Und so, jetzt bist du dran. Das erzählst du ja doch selbst.
Ja, hast du. Im Prinzip hast du jetzt schon alles vorweggenommen, aber ich stand auf dem Schlauch. Nee, du hast völlig recht. Jetzt ist es heute Sonntag. Die Folge wird wahrscheinlich heute Abend irgendwie erscheinen, gehe ich mal von aus. Und zwar, also du hast gesagt, es geht natürlich gar nicht, dass wir die Samstag oder Sonntag erscheinen lassen. Und jetzt bist du erkrankt gewesen und man hört es auch immer noch.
Ja.
Und deswegen mussten wir vielleicht erstmals oder zweitmals eine Folge nicht am Freitag erscheinen
lassen. Erstmals oder zweitmals, ja. Eins von beiden. Ja, es hat mich richtig zerlegt. Ich hatte ja nun vor 3 Wochen oder so erst Corona. Da ging es mir nicht so schlecht wie jetzt die letzte Woche.
Hast du irgendeine Ahnung, was es war, woher du es hast?
Ich habe ein bisschen deine Tochter im Verdacht, dass sie mich mit irgendwelchen Kinderkeimen angesteckt hat, als sie versucht hat, mir Klavier beizubringen. Nö, sie war ganz gesund, aber die kann ja auch sowas mit sich tragen.
Das ist aber ein Fast Stretch jetzt.
Ansonsten habe ich keine Ahnung, wo es hergekommen sein sollte. Also
sonst siehst du keine Menschen.
Nicht so dicht dran.
Ja.
Außer meine Frau, die war gesund.
Und vielleicht hat die auch was übertragen. Konduktor.
Aber das ist nicht... Warum höre ich Geräusche oben? Ich dachte, es ist niemand hier.
Doch.
Oh, okay. Gut, dass du mir das sagst. Das hätte ich jetzt irgendwie dauerhaft sehr gruselig gefunden. Ja, ich glaube aber, Erwachsene übertragen seltener, ohne selbst auch zu erkranken als Kinder.
Kann sein.
Ja, also ich habe das Gefühl, deine Höllenbrut ist dafür verantwortlich.
Gut, nie wieder Klavierunterricht.
Nee, das hat. Ich habe ja jetzt ja auch alles beigebracht, was ich kann.
Du kannst doch viel mehr.
Nein.
Du kannst doch spielen.
Ja, nee.
Ich habe schon gesehen, wie du Dinge spielst.
Nee, aber dafür braucht man viel größere Hände und Akkorde.
Ja.
Das kann ich ja nicht beibringen. Wenn sie ausgewachsen ist, dann okay. Zweite Stunde kann ich ihr geben, wenn sie ausgewachsen ist.
Wann ist man so ausgewachsen?
Oh, 17, 18 so.
So spät ihr das?
Ja, unterschiedlich. Oder? Manche machen ja nochmal so einen Sprung. Mädchen eigentlich ein bisschen früher als Jungs.
Ich glaube, ich war mit 16 gut durchgewachsen.
Gut durchgewachsen. Naja, aber es gibt immer noch trotzdem Menschen, die auch bis 20 noch wachsen manchmal. Komm vor. Geht's dir?
Ich bin ein bisschen verschnieft. Oh. Man hört's vielleicht
Hast
auch.
Hast du vielleicht von deiner Tochter?
Von meiner Tochter. Ich habe mich infiziert. nee, es geht mir sehr gut. Ich hatte gerade eine Woche frei. Und ich habe das so eingestellt, dass ich diese eine Woche... die ganze Familie zu Hause war und ich vor allen Dingen auch zu Hause war und ich habe ein Programm abgefeuert, voll toll.
Ein Programm?
Ich hatte viel Zeit. Ja, ich habe Dinge erledigt, die mich sonst im Alltag bedrücken und mich belasten, weil sie nicht erledigt sind.
Mhm.
All diese Kleinigkeiten. Du fährst in deine Garage und siehst die 7 Fahrräder, die alle nicht aufgepumpt sind und denkst, scheiße, ich mache das morgen. Und dann denkst du dir, und jeden Tag... nervt es dich. Oder du siehst irgendwas, was keine Batterie mehr hat. Oder irgendwas, was schon ewig vollgemüllt ist. Oder Rechnungen, die nicht bezahlt sind. Allen so ein Quatsch. Und das habe ich alles gemacht. Und dazu noch solche Sachen wie den Garten für den Winter fertig gemacht. Pool abgedeckt. Ich muss jetzt nicht mehr hinterm Busch halten, dass wir das haben. Diesen sehr günstigen, billigen Kackpool. Im Haus ganz viel geschafft, was ich sonst nicht schaffe. Sachen ausgemistet, umgebaut haben wir oben im Wohnzimmer Sachen. Ich habe zwischendurch einen Kasten Äpfel von Nachbarn bekommen und die direkt zu einem Apfelkuchen weiterverarbeitet. Und so haben wir einfach jeden Tag irgendwas gemacht. Ausflüge, durch Herbstspaziergänge, so ein Frühstücken unterwegs und sowas. Richtig schöne Woche und ich bin ganz entspannt und total motiviert, hier noch weiter voranzukommen.
Das untrügerische Zeichen, dass man erwachsen ist, wenn man sich freut, in seinem Urlaub so Dinge abarbeiten zu können.
Ja.
Aber ich kenne das, ich kann das total gut nachvollziehen. So gerade Dinge, die einen irgendwie schon ewig lange ja immer so einen kleinen Mini-Dorn im Auge sind. Mhm. Nicht doll genug, dass man da direkt irgendwie was macht, sofort. Weil sonst würde man ja wahrscheinlich sofort was machen. Aber es stört einen trotzdem immer, wenn einem das auffällt, dass es noch nicht gemacht wurde.
Ja.
Und da hast du jetzt eine ganze Reihe von abgehakt.
Ja.
Sehr gut. Hast du dir eine Liste gemacht oder nach Gefühl vorgegangen?
Ich habe eine Masterliste,
ja,
tatsächlich, die ich nicht so viel benutzt habe, die ist ganz gut, damit nichts wegrutscht. Aber ich bin sehr viel, das kann ich am besten, nach Impulsen gegangen. Ich habe gemerkt, jetzt habe ich gerade Energie und Kraft, das zu machen, habe ich das gemacht.
Mhm, okay. Ja, gut. Wenn du gerade in diesem Modus bist, vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du mit der folgenden Situation umgehen würdest. Wir hatten neulich drüben bei uns die Situation in der Nacht, nachts um 3:30 oder so, da ging im Nebenraum, in dem sogenannten Studierzimmer, mitten in der Nacht der Feuermelder los.
Ja.
Fenster war zu, offensichtlich war niemand da drin, hat einfach angefangen, richtig heftig loszupiepen, wie sonst, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, verbrannt ist im Ofen, heftig qualmt und da hingekommen ist. So ist es ein, zweimal vorher schon mal gewesen. Aber das war einfach mitten in der Nacht.
Mhm.
Dann bin ich hin, habe ihn ausgemacht, indem man da auf den Knopf draufdrückt, den einzigen, den es gibt, muss man sagen, gute Ingenieurstechnik, einfach nur einen Knopf für sowas zu haben, also da weiß man sofort, was zu tun ist.
Hast du mal meinen Hass hier über unsere Heizungssteuerung ausgeschüttet?
Nee.
Ja, ich glaube schon, oder?
Weiß ich nicht.
Ja. Das ist keine gute Ingenieurstechnik.
Jedenfalls habe ich das dann im Halbschlaf, also erstmal hat es eine ganze Weile gedauert zu verstehen, dass es bei uns in der Wohnung ist. Ich dachte nämlich, das ist irgendwie ein Alarm auf der Straße, durchs offene Fenster hat man das irgendwie so auch noch gefühlt gehört. Keine Ahnung, irgendwie ganz komische Autoalarmanlage war so mein erster super müder Tiefschlafgedanke. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das erstens kenne ich das Geräusch, weil es wie gesagt schon 2-3 Mal angegangen ist beim Kochen oder so. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, das ist wirklich im Nebenraum. Und dann habe ich das ausgemacht. Und natürlich dann wieder schlafen gelegt. Und noch so beim wieder hinlegen gedacht, wenn das schon mal angegangen ist, dann kann es ja wieder passieren.
Ja.
15 Minuten später, gerade wieder eingeschlafen, ging es wieder los.
Ja.
Wieder ausgemacht, Ding abgeschraubt, Batterie rausgenommen. Ja. Und seitdem liegt das da.
Ja.
Das ist jetzt 2 Wochen her oder so. Hast du eine bessere Methode,
damit umzugehen?
Und was meinst du, ist das eine Fehlfunktion oder ist das ein sehr, sehr, sehr schlechter, sehr schlechtes Anzeichen oder programmiertes Anzeichen dafür, dass man die Batterie wechseln muss?
Also es gibt so eine Batteriewarnung. Ich hätte gedacht, dass es nicht derselbe Ton ist, aber vielleicht kann der nur ein Knopf, nur ein Ton. Ist ein bisschen scheiße, muss ich sagen, wenn es derselbe Ton ist, weil man halt dann einfach denkt, erstmal, dass es brennt.
Mhm.
Es sollte, andererseits weiß man ja auch nicht wirklich, wie die Dinger klingen, wenn man sie kauft und benutzt. Insofern ist es vielleicht auch egal, wenn der irgendein anderes Geräusch machen würde, würde man vielleicht auch denken, dass es brennt. Ich weiß, dass es solche Alarmfunktionen gibt. Ich dachte, dass die dann immer blinken, ehrlich gesagt. Aber ich würde an deiner Stelle einfach mal eine neue Batterie reintun und tagsüber und gucken, ob es losgeht, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist.
Das ist eine ganz komische Art von Batterie. So dick, aber kurz.
Aha.
Weiß ich gar nicht, wie man die nennt. Ja, genau, da habe ich nämlich auch noch drüber nachgedacht, weil was wäre gewesen, wenn niemand zu Hause ist, wenn das passiert?
Mhm.
Und dann hören das vielleicht die Nachbarn und denken, fuck, da oben, keine Ahnung.
Die Feuerwehr.
Genau, da brennt vielleicht.
So, was hatten wir mal in der Nachbarschaft?
Irgendwelche Leitungen brennen da gerade durch, da muss die Feuerwehr
gerufen werden. Wir hatten schon mal hier bei euren Nachbarn, hatten wir mal nachts einen Feueralarm und eure Vormieter, der eine war ja irgendwie Feuerwehrmann, glaube ich.
Keine Ahnung.
Oder so, ja, ich glaube schon. Und der ist dann angekommen und hat sich das irgendwie angehört und angeguckt von allen Seiten und hat gesagt, nee, das ist ein Fehlalarm. Und dann weiß ich gar nicht, was wir dann gemacht haben. Ich glaube, wir hatten einen Schlüssel und sind dann reingegangen und haben den ausgemacht oder so ähnlich.
Was für ein spektakuläres Ende dieser Geschichte.
Ja, aber auf jeden Fall kann das halt passieren. Und dann können Leute auch denken, und wenn jetzt nicht da gerade irgendjemand gewesen wäre oder man nicht sehen kann oder man keinen Feuerwehrmann daneben sitzen hat, dann hätte ich jetzt auch mal die Feuerwehr gerufen wahrscheinlich.
Ja.
Bevor das Haus abbrennt.
Ich glaube, da kommt jetzt nie wieder eine Batterie rein.
Und wer zahlt dann für den Einsatz?
Weiß ich nicht. Vielleicht unser Vermieter, der sich um nichts kümmert.
Wir haben kein Feuermelder im ganzen Haus.
Im ganzen Haus.
Okay. Ich hatte mal, in der alten Wohnung hatten wir welche, dann hatte ich in der zweiten Wohnung, hatten wir dann auch, habe ich welche mitgenommen oder gekauft und die lagen immer alle auf einem Regal.
Und unausgepackt sozusagen.
Wenn es da gebrannt hätte, hätte es richtig gelärmt.
Aber nur da.
Ja, nee, und waren schon ausgepackt, aber nur da, ja. Und jetzt hier haben wir gar keine, müssen wir eigentlich mal machen. Ist, glaube ich, schon hilfreich.
Kann ich mir auch vorstellen. Weil es ja wirklich sowas sein kann wie Kabelbrand.
Oder ja, so. Genau.
Also klar. Muss ja nicht mal jemand unvorsichtig sein oder kokeln oder was auch immer. Warum war kokeln als Kind so geil und als Erwachsener nicht mehr so? Also es ist immer noch okay, aber früher war es das Größte.
Ich habe neulich gerade so eine, hast du das früher manchmal gemacht, so eine Schatzkarte angeschmuggelt, möchte ich sagen.
Woher hattest du Schatzkarten?
Selber gemacht.
Ach so. Nee.
Ich habe mit einer Freundin zusammen für einen gemeinsamen Freund irgendwas versteckt, Süßigkeit oder irgendwas, und dann haben wir total die komplizierte Schatzkarte gemalt und haben die dann über so ein Feuerzeug oder eine Kerze gehalten, dass die so, kennst du das? Dass
ja,
das Papier
ja,
so braun wird und dann irgendwann, wenn man Pech hat, brennt, oder wenn man es will, kann man die Ecken auch so anbrennen.
Da gab es mal in der Mickey Mouse die Empfehlung, wenn man sowas macht, dass man irgendwie kalten Kaffee über ein Blatt Papier schütten soll, und wenn das dann getrocknet ist, dann sieht das noch mehr aus wie so eine ja, Schatzkarte.
Ganz cool. Aber ich habe bei der Gelegenheit auch gedacht, so eine Schatzkarte, also wirklich nur eine Karte, die funktioniert ja gar nicht als Anlass zur Schnitzeljagd. Weil da ja dann der Ort mit dem Schatz eigentlich schon draufsteht.
Ja.
Und in ganz vielen Filmen oder Kinderbüchern oder so ist es aber immer, finden die so eine Karte und dann müssen die irgendwie erst dahin und dann da oder bei den drei Fragezeichen oder weiß nicht, dann müssen sie erst 10 Schritte nach da gehen, weil da vielleicht noch. Aber irgendwie würde ich immer denken, wenn dann schon der.
Da ist das X da drauf, ist einfach zum X hinzugehen.
Ja.
Aber häufig sind da ja auch irgendwelche Rätsel mit verbunden. Dann kriegst du dann irgendwie den nächsten Hinweis erst, da verstehst du erst dann, also die Anzahl der Schritte oder so, verstehst du erst dann, wenn du an dem einen Ort bist und dann herausfindest, wie lang der Schwertfisch im Bilderrahmen ist.
Aber dann ist das gar nicht so leicht, so eine Schatzkarte zu machen.
Nee.
Also wenn du verschiedene Hinweise hast und es eben so eine Schnitzeljagd ist, okay. Aber mit einer Karte das trickreich zu machen, denn meine Tochter hat eine gemacht. Und dann stand da hier, erster Hinweis da, und da hat sie irgendwie ihr ganzes Schulgelände aufgemalt. Zwei, hat überall Hinweise aufgeschrieben, wo es Hinweise gibt, aber halt auch, wo der Schatz ist.
Mhm.
Und dann habe ich sie darauf hingewiesen und dann dachte ich, ja, wie macht man das denn dann? Und da bin ich auch ins Grübeln gekommen.
Ja, naja, einfach, man muss von mit jedem Hinweis zum nächsten gelangen. Und der vorletzte Hinweis bringt einen dann erst zum Schatz. Also es darf nicht dieses berühmte X
genau,
den genauen Ort
geben. So, das darf nicht auf der Karte sein.
Ja, stimmt. Klassischer Fall von wahrscheinlich durch Feen oder durch falsche Prägung, Fernsehen, Filme. In echt würden niemals solche Schatzkarten
ja,
existiert
und haben. Wahrscheinlich dann auch immer so weitergetragen, weil die Leute, die dann irgendwelche Filme oder Sachen gemacht haben, sich dieses schlechten Wissens bedient haben
ja,
für ihre fiktionalen Werke.
Das ist so wie mit Sexismus.
Genau. Genau dasselbe. Schatzkarten und Sexismus. Beides missverstanden.
Beides mit S. Hier wird Schatz, naja, egal.
Missverstandener Sexismus, was könnte das sein?
Missverstandener Sexismus? Missverstanden, ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht.
Fällt mir auch nichts sagen.
Muss ich länger drüber nachdenken. Ansonsten war es das, mehr habe ich nicht für heute, für das diese war's? Folge.
Eine kurze Folge,
ja.
Ehrlich mal, 30 Minuten.
Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Doch, ich habe eine Frage. Hörst du Dinge zum Einschlafen?
Nie.
Hast du früher mal Dinge zum Einschlafen gehört?
Wenig, weil das andere gemacht haben. Wenn ich manchmal bei Freunden geschlafen habe, dann haben die manchmal ein Hörspiel angemacht oder so. Oder ich habe das dann auch mal ausprobiert. Aber es war nie was für mich, weil ich nicht einschlafen kann, während ich etwas gucke oder höre. Sondern ich höre es dann zu Ende und dann schlafe ich ein.
Was mit Musik?
Auch, habe ich doch. Ich erinnere mich, dass ich so eine Zeit lang, ich hatte mal so einen, wie hießen die, Minidisc-Player.
Mhm.
Und ich hatte nie einen Walkman oder einen Discman oder so. Aber den hatte ich dann. Und ich erinnere mich, dass ich manchmal, vielleicht so, als ich angefangen habe, die ersten Male so ein bisschen Bier zu trinken, dass ich manchmal so ein bisschen angedüselt vom Treffen mit anderen jungen Menschen, die Alkohol ausprobiert haben, gekommen bin. Und mich dann mit schöner Musik ins Bett gelegt habe und damit eingeschlafen bin. Aber sehr wenig.
Okay. Meinst du, das ist so eine Sozialisierungsgeschichte oder ist das wirklich etwas, weil du, bist du ein audiophiler Mensch? Also bist du ein...
Gar nicht.
Aber dann ist es doch komisch. Dann ist es doch komisch, dass du das nicht kannst, ohne irgendwie auch dann abschweifen zu können, weil darum geht's ja.
Nee, gerade das, also ich glaube, es ist eine Typfrage und ich glaube, ich muss mich ganz doll darauf konzentrieren und kann dann nicht abschweifen, weil ich nicht nebenher hören kann. Also auf dem auditiven Bereich bin ich am schwächsten ausgeprägt, was Aufmerksamkeit und Rezeptivität angeht.
Und deswegen hast du das Gefühl, wenn ein Hörspiel läuft, dann musst du quasi, darfst du nicht einschlafen, weil du dich so darauf konzentrieren musst, ja, hinzuhören. Aber es geht ja gar nicht darum, das zu Ende zu hören.
Für mich glaube ich schon.
Und wenn du Sachen hören würdest, die du schon kennst, wo du weißt, wie es ausgeht?
Würde ich nicht tun.
Oh, okay, krass.
Wüsste ich nicht so ganz, warum. Ich gucke ja auch keine, also ganz selten mal gucke ich Sachen doppelt, wenn ich es wieder vergessen habe oder wenn ich es besonders gut fand oder so. Aber ich lese keine Bücher zweimal, ich gucke in der Regel keine Filme zweimal.
Okay, du bist einfach ein seltsamer Mann.
Ich höre auch keine Hörspiele zweimal.
Hörspiele sind wirklich dafür gedacht, dass man sie sehr, 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 sehr oft hört.
Und dann weiß man doch schon alles.
Das ist doch egal. Es geht ja nicht darum, dass du eine gute Geschichte erzählt bekommst. Es geht darum, dass du eine wohlige Einschlafatmosphäre geboten bekommst.
Deswegen können die Geschichten auch durchaus nicht so gut sein.
Ja.
Und ganz trotzdem mögen.
Also ich bin davon fest überzeugt, dass also die drei Fragezeichen, habe ich schon viel drüber gesprochen, ist ja rasend erfolgreich seit über 40 Jahren. Ich glaube, es gibt wirklich richtige Hardcore-Fans der drei Fragezeichen, die bei den allermeisten Geschichten, die nicht sagen können, wie die ausgehen. Weil das überhaupt gar nicht darum geht's überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht relevant für eine gute Drei-Fragezeichen-Folge, ob die irgendwie ein gut erzähltes, gut aufgelöstes Ende hat oder nicht. Sondern es geht vielmehr um Atmosphäre, um bekannte Stimmen, ob da irgendwie nervige Sounds drin sind oder nicht, wie der seltsame Wecker.
Schlecht zum Einschlafen.
Sehr schlecht zum Einschlafen. Super schlecht. Weiß ich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, das werden die damals jetzt schon gewusst haben, dass Menschen das durchaus gern zum Einschlafen hören. Ich war doch mal auf einer Record-Release-Party im Übel und Gefährlich von zwei neuen Folgen, drei Fragezeichen, die an dem Tag beide gleichzeitig erschienen sind. Und da waren Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas Stimme, und auch Andreas Fröhlich. Auf der Bühne haben so ein bisschen so von den Aufnahmen erzählt und so ein bisschen, keine Ahnung, Fanfragen beantwortet. Und das Publikum war eher so um die 30 im Durchschnitt. Hm. Manche ein bisschen jünger, manche auch noch älter. Aber das war so der grobe Durchschnitt. Und dann war das Highlight der Record Release Party, dass einfach in Folge beide Folgen drei Fragezeichen, die neu waren, gespielt wurden. Währenddessen saß Oliver Rohrbeck auf einem Sofa alleine dann auf der Bühne. Das fand ich irgendwie seltsam.
Die ganze Folge wurde gespielt?
Ja.
Wow.
Komplett. Komplett
und
zwei
wie
Folgen.
Wie hat sich das Publikum währenddessen verhalten? Gestanden? Gesessen?
Manche sind so ein bisschen hinhergelaufen, haben sich dann hier und da mal ein Getränk geholt. Die meisten haben sich irgendwo hingesetzt und locker ein Drittel hat sich einfach irgendwann hingelegt und hat geschlafen.
Wow.
Im Übel und Gefährlich. Auf dem Boden liegen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Das war irgendwie aber auch schön. Oder ich war auch ein paar Mal im Planetarium. Im Hamburger Planetarium gab es ein paar Folgen exklusiv für irgendwie diese 360-Grad-Soundanlage da aufgenommene Folgen, die es dann nur da gab. Und dann, keine Ahnung, wenn sie in der Geschichte in irgendeinem Haus drin waren, hat man dann ans Kuppeldach projiziert bekommen, so ein, als würde man in dieser Hütte oder wo sie gerade drin sind, das Dach sehen. Und wenn sie draußen waren, hat man halt den Himmel gesehen, sonst aber nicht viel mehr. Auch da dauerte das vielleicht 10 Minuten, da haben die ersten Leute geschnarcht.
Also, und sind hinterher glücklich rausgegangen.
Ich kann mir schon
das
vorstellen.
Hat sich gelohnt.
Das waren gut investierte, keine Ahnung, 15 Euro. Ich weiß nicht, wie teuer das war. Also ja, ich glaube schon, wenn das jetzt nicht irgendwie ein Live-Auftritt ist, dann sind die Leute einfach so doll auch mit diesen Stimmen sozialisiert.
Ja.
Dann ist das gar nicht so wichtig, was da so passiert.
Aber ich kann das total verstehen und ich glaube, wie gesagt, dass es eine Typfrage ist und dass das einfach für mich nichts ist und für andere ganz wunderbar. Aber ich finde schon, dass man die Folgen ja nicht nur zum Einschlafen hört, sondern man hört sie vielleicht auch beim Autofahren oder sonst wie. Oder, und dass es dann, und gerade Kinder hören die ja auch und dass es dann schon auch cool ist, wenn die Geschichten gut erzählt sind ja auch viele davon.
Ja, sind ja auch viele davon. Und klar gibt es da bessere und schlechtere und man kann die auch irgendwie unterscheiden. Und
das aber das erklärt zumindest, dass es so ein Phänomen ist, was ich ja neulich gefragt habe, obwohl die jetzt von der Qualität hier durchaus besser sein könnten und dass sie trotzdem.
Ja. Aber eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass es, wenn man halt sowas im Einschlafen hört, dass es nicht darum geht, irgendwie neue Dinge zu erfahren. Mir jedenfalls nicht. Da gibt es sicherlich Leute, die das anders sehen. Und auch ich höre immer mal wieder Hörbücher von Büchern, die ich nicht kenne. Aber ich habe über Jahre einfach immer quasi nacheinander in mehr oder minder chronologischer Reihenfolge die Hörbücher von Heinz Strunk zum Einschlafen gehört.
Das erzählt man.
Und das so oft, dass ich teilweise die Bücher bestimmt schon 15 Mal komplett mir habe vorlesen lassen von Heinz Strunk. Aber einfach, weil ich das schön fand oder finde.
Kann ich nicht. Aber das bei mir geht's ja...
Das ist doch Quatsch. Ich kann das nicht. Was heißt, ich kann das nicht?
Ich würde dann unruhig werden, wenn ich Sachen erneut höre, die ich schon kenne.
Wieso würde mich
aktiv unruhig machen.
Aktiv unruhig, weil du etwas schon kennst.
Ja, weil ich das dann schon weiß. Also dann ist es sozusagen... Dann stört mich das Geräusch. Also dann ist es so, dass ich den... Mich interessiert, wenn ich eine Geschichte oder eine Sache höre, vor allen Dingen zu erfahren... wie das ist. Und wenn die besonders gut ist und mir beim zweiten Hören oder Lesen oder Gucken neue Sachen auffallen, dann ist das klasse. Aber ansonsten ist das so ein Leerlauf. Dann ist mein Gehirn, glaube ich, einfach
das
zu...
Das ist wie zu Hause sein. Das ist wohlig in die auditiven Arme von irgendwelchen anderen Menschen genommen zu werden.
Wo ich das mir vorstellen kann, ist, dass wenn man sowas hört oder auch eine Serie guckt, dann habe ich das auch manchmal und dann eine neue Folge von derselben Serie sieht oder dann hört. Das löst bei mir auch so ein Gefühl aus, wie dass ich zu Hause bin, dass ich das mag. Ich bin vertraut mit der Welt und den Figuren und es fühlt sich so schön an. Und wenn die Serie dann vorbei ist, bin ich manchmal ganz traurig, dass sie vorbei ist, weil mir dann dieses Stück zu Hause genommen wird und ich es aber nicht nochmal gucken könnte, weil das einfach...
Witzig.
Da würde mein Gehirn protestieren.
Sehr, sehr witzig. Ich habe nämlich ich habe meine Krankheitstage unter anderem dafür genutzt, jetzt die letzte Staffel meiner heißgeliebten Serie Sex Education zu gucken. Bin sehr glücklich und zufrieden mit dem Ende und mit der letzten Staffel. Deutlich besser nochmal als die dritte. Aber ich habe ja immer gesagt, ich liebe diese Serie so sehr, weil alle Charaktere so toll sind und so liebenswert und irgendwie man ihnen so gerne dabei zuschaut bei dem, was auch immer sie tun. Und als sie vorbei war, habe ich mir gar nicht gedacht, ach Mann, schade, dass es jetzt vorbei ist, weil es war jetzt die letzte Staffel, es kommen keine fünfte mehr, sondern ich habe danach nochmal die erste Folge der ersten Staffel geguckt und dachte mir, ich habe die jetzt für immer. Ich kann mir die jetzt immer wieder angucken, wenn ich Lust auf diese tollen Figuren habe. Und was habe ich gestern Abend gemacht, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, ich war allein zu Hause. Ich habe nochmal die zweite Folge der ersten Staffel Fleabag geguckt, obwohl ich das jetzt schon, glaube ich, 4-mal geguckt habe. Ja. Einfach, weil ich mich nochmal wohlfühlen wollte. Also sind wir da sehr unterschiedlich.
Ja. Also manchmal mache ich das, wenn ich eine Serie, die wirklich lang lief und wo viel passiert ist und wo auch krasse Sachen passiert sind, dass ich dann nochmal hinterher mir so in die ersten Folgen mal reingucke. Mhm. In Breaking Bad habe ich das zum Beispiel mal gemacht, weil das schon, wenn du diesen krassen Trip mitgegangen bist und dann nochmal die erste Staffel gehst, dann ist das schon sehr interessant, die Figuren dann nochmal zu sehen. So. Und das ist auch eine Serie, wo ich sagen kann, die kann man sich irgendwann auch nochmal ein zweites Mal gucken. Aber erstens nicht direkt und zweitens muss es dann auch wirklich was dran sein, dass ich dann auch beim zweiten Mal noch entertained bin. Sonst ist das für mich tatsächlich Leerlauf und das ertrage ich nicht. Ich bin ja auch sonst ein unruhiger Typ und ein rastloser Typ. Und
das klingt ein bisschen anstrengend auch.
Das schaffst du
nicht. Ist das manchmal ein bisschen anstrengend? Oder ist es, weil du den Vergleich nicht hast, Normalzustand und deswegen wird es nicht hinterfragt?
Nö, ich kann mich ja schon auch entspannen und so, aber...
Nur mit neuen Dingen.
Kann ich nur mit neuen sagen.
Dabei, weil das so gut passt, herzliche Grüße an Eileen, die neulich ganz überrascht war, als ich meinte, okay, ich gucke jetzt gerade die Serie und danach muss ich das gucken und das noch und das noch und das noch. Ich habe so einen Stress, weil so viele Dinge erschienen sind, die ich gerne nochmal gucken möchte. Und sie guckte mich an darauf und meinte, du weißt jetzt schon, welche Serien du noch gucken möchtest? Meine ich, ja, die Liste ist lang. Sie meint, ich gucke immer nur dieselben Sachen. Sie guckt immer nur dieselben 3 oder 4 Serien.
Immer wieder. Okay, wow.
Ich habe bestimmt auch schon 20 Mal Big Bang Theory geguckt, aber das liegt einfach nur daran, weil das meine Mittagsschlaf-Einschlafserie ist.
Ja, ich mache es jetzt von wegen Einschlafen noch extrem in die andere Richtung. Ich habe jetzt angefangen, ich ziehe es einigermaßen gut durch und es tut mir sehr gut, keine elektronischen Geräte mehr mit ins Bett zu nehmen, was du schon immer machst, abgesehen von Musik. Oder Hörspielen.
Hörspiel. Auf jeden Fall. Das.
Aber kein Handy mehr und keine Konsolen mehr. Und wenn ich ins Bett gehe, ist Schlafenszeit dann. Und
das heißt, du machst dich Bett fertig, legst dich ins Bett, ein Licht aus und sofort ist dann Schlafenszeit.
Ja.
Okay.
Das ist gut. Also ich schlafe dann nicht immer sofort ein, aber ich würde sagen innerhalb von 10 Minuten.
Mhm.
Und das ist gut. Und damit einhergeht, dass ich ein bisschen länger schlafe, weil ich auch ein bisschen früher ins Bett gehe und dann auch früher einschlafe, weil ich nicht mehr an irgendwelchen Geräten hänge. Und es war schon immer so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich brauche das auch, um runterzukommen, und ich brauche das auch, um irgendwie nochmal ein paar Sachen zu machen, die ich tagsüber vielleicht dann nicht gemacht habe, wo ich auch Lust zu habe. Aber irgendwie habe ich das jetzt so eingestellt, dass ich nicht zu früh ins Bett gehe, dass ich dann da wach liege, sondern so genau einen Punkt treffe, wo ich dann gut einschlafen kann.
Gut.
Mindestens immer 7 Stunden Schlaf kriege. Ich habe jetzt ein paar Mal wieder Sport gemacht.
Was? Ja. Was für Sport?
So, was ich schon mal gemacht habe, so High-Intensive-Training vom Fernseher.
Ja.
Ja.
Du kriegst richtig dein Leben auf die Reihe.
Das, ja, vielleicht sind es einfach nur wegen dieser Ferienwoche. Und ab nächster Woche ist wieder alles...
Ach, ist das jetzt nur in diesem Zeitraum passiert, mit den 7 Stunden
das
Schlaf? Nee,
das mit dem Einschlafen ohne Geräte mache ich jetzt so 2-3 Wochen schon. Und das mit dem Sport habe ich jetzt aber letzte Woche ein paar Mal gemacht.
Also ich muss mich immer ganz so dazu zwingen, auf Pause zu machen.
Kleine Pause.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Huch, hoppla, hallo. Ich muss mich zwingen, nicht zu viele Nachrichten zu lesen vorm Einschlafen. Das macht mich
News, meinst du?
News, ja. Also Süddeutsche Zeit oder Tagesschau oder was auch immer. Weil das macht mich manchmal echt ein bisschen kaputt. Aber was ich häufiger tue, ist... Das macht mich kaputt. Was ich aber häufiger tue, ist extra... Also du weißt, ich gehe gerne, wenn ich arbeiten muss, vor allem sehr gerne früh ins Bett. Ich gehe gerne aber nochmal extra eine halbe, dreiviertel Stunde früh ins Bett, um dann noch in Ruhe lesen zu können.
Mhm. Bücher.
Bücher zu lesen. Und das ist nämlich
oben liegt noch eine schöne Sache. Dir. Kannst du nachher mitnehmen, bevor wir es vergessen.
Buch von mir?
Ja, im Grunde gut.
Ah ja. Mhm, okay.
Ja, gut.
Ja, genau. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag.
Aber Nachrichten, habe ich dir schon erzählt, aber hier noch nicht verkündet. Ich habe endlich meinen jahrelangen Wortentaten folgen lassen und bin jetzt stolzer Abonnent des Online-Angebots der Süddeutschen Zeitung.
Mhm.
Und finde das richtig klasse. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass ich überall draufklicken kann. Und ich bin erstaunt, dass da auch, also die Qualität und die Länge der Artikel, die hinter der Paywall sind, sind doch beide sehr viel größer als von den meisten anderen Artikeln.
Ja.
Die haben ja sukzessive einfach immer mehr von ihrem Angebot dahinter. Aber ich habe auch den Eindruck, dass früher im Online-Teil nicht so viele so ausführliche, gute Artikel überhaupt drin waren.
Ja, aber hatte Süddeutsche nicht auch vor allem ihre Paywall dadurch aufgerichtet, dass man eine bestimmte Anzahl an Artikel frei hatte pro Monat?
Das war früher so.
Und das war, okay, weil das ist nämlich noch der Stand gewesen, als ich damals mein Abo abgeschlossen habe.
Ich glaube, es ist so, dass du die SZ Plus Artikel gar nicht lesen kannst,
sondern
von den anderen.
Von den anderen, ja.
So. Genau. Und da ich aber immer mit vielen Geräten unterwegs war, konnte ich immer am PC, am Handy, und irgendwie habe ich dann immer mehr als 10 Artikel.
Gibt es da irgendeine Bremse? Also könnte ich dir jetzt eigentlich auch meinen Zeitzugang ins Handy speichern?
Weiß ich nicht.
Weil ich habe das ja auch auf dem Laptop und ich habe das auf dem Handy und ich habe das auf dem iPad.
Nee, du musst dich einfach nur einloggen mit deinen Daten.
Ja.
Dann geht das, glaube ich, von mehreren Geräten. Muss ja.
Muss ja.
Ja. Aber ich finde das gut. Ich bezahle dafür jetzt sehr gerne Geld und ich freue mich darüber. Guck mal, es geht voran, ne? Mit allem. Aber wie schafft man das? Das habe ich so häufig. Man hat Zeit, man ist entspannt, man hat Ruhe, man tut viele Dinge, die gut sind, man nimmt sich aber auch viele Sachen vor und startet viele und dann kommt man jedes Mal wieder in die verflixte Alltagsmühle. Und dann macht man doch keinen Sport mehr und geht doch wieder später ins Bett.
Oh Gott. Ich glaube, wenn man das allgemeingültig beantworten könnte, würde man ein sehr erfolgreicher Coach sein können.
Lifestyle-Life-Coach, ja.
Ja, es gibt ja genug Menschen, die meinen, die das Rezept dafür gefunden zu haben. Aber ich glaube, es gibt kein allgemeingültiges Rezept. Das muss jeder Mensch für sich selbst herausfinden. Und das, was für mich funktioniert, wird für dich nicht zwangsweise auch funktionieren und umgekehrt.
Nee.
Und was für mich funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich nämlich auch noch nicht gefunden. Letzten Montag, am Dienstag wurde ich krank. Letzten Montag war ich auch zum ersten Mal seit Wochen mal wieder laufen. Das war auch ganz gut. Aber dann wurde ich krank. Und jetzt ging wieder nichts.
Und dann musst du wieder in den Tritt kommen.
Ja.
In den Tritt kommen ist das Schwerste.
Das ist das Allerschwerste. Irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen. Und ich habe es ja schon mal geschafft, mit so Zielmarken, mit innerhalb eines Jahres möchte ich einen Halbmarathon laufen und so. Das hat damals sehr gut funktioniert. Nun hatte ich aber auch einen Großteil dieser Zeit wirklich außer Arbeit keine Verpflichtung, 0,0 Verpflichtung, außer irgendwie regelmäßig bei der Arbeit zu erscheinen, was damals noch Schichtdienst war. Was bedeutet hat, dass man mal irgendwie früh und mal Spätzeit hatte und mal 3-4 Tage einfach so frei hatte und so. Da habe ich das sehr, sehr gut hingekriegt, so in dieser Mühle drin zu sein, dass ja, das gehörte einfach zum Alltag dazu. Und es war gar nicht die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern ich mache es einfach.
Mhm. Bei mir hat immer sehr geholfen, die Verantwortung gegenüber anderen Leuten. Also wenn ich hatte ja eine feste Fußballtruppe und ich wusste, wenn ich nicht hingehe, haben die möglicherweise einen Spieler zu wenig. Mhm. Und das hat richtig gut geholfen.
Extrinsische Motivation. Ja. Das würde mich richtig traurig machen, wenn du da wieder rauskommst aus dem Tritt. Wenn du aus dem Tritt rauskommst, dann fange ich an, harte Drogen zu nehmen.
Das ist klar.
Okay?
Okay. Welche?
Welche harten Drogen? Ja. Crack. Okay. Dann nehme ich Crack. Wenn du es nicht schaffst, mindestens zweimal die Woche Sport und an 5 von 7 Tagen mindestens 7 oder Nächten 7 Stunden Schlaf.
Okay, dann nimmst du Crack.
Dann nehme ich Crack.
Oh Gott, wie schrecklich ich dann dafür, wenn ich dafür verantwortlich wäre, dass du so ein ganz üble...
Dann würde ich richtig abrauschen. Ja. Ab nach unten. Auf der sozialen Leiter.
Okay.
Gut.
Dann sind wir ja durch.
Siehst du, dann habe ich dich ja jetzt doch... habe ich dir deinen Weg aufgezeigt, wie du es schaffst, dran zu bleiben.
Gibt es denn noch was Lustiges aus der Welt? Hier, der Speaker of the House in den USA. Das macht Spaß, dazu zu gucken.
Ja.
Ein Idiot nach dem nächsten durchrauscht.
Ja, aber es hat ja auch irgendwie schon wieder so einen bösen Beigeschmack, weil die ja nun einfach jetzt zunehmend handlungsunfähig werden.
Ja, das stimmt.
Was dann ja auch negative Auswirkungen auf die Weltpolitik und Unterstützung für Krisengebiete hat.
Richtig. Wir müssen einfach mal das Wahlvolk muss da mal ran und diesen ganzen Laden einfach entsorgen.
Ja, wird wahrscheinlich nicht funktionieren und nicht passieren, weil einfach das Wahlvolk auch nicht das Klügste ist.
Können wir da nicht mal was tun?
Ja, man muss einfach, glaube ich, generell mal auf breiter Basis Demokratie abschaffen. Und die Leute mal ein bisschen zu ihrem Glück zwingen.
Ja.
Eine starke Hand muss da mal drüber wegregieren.
Aber es gibt doch jetzt wieder schöne, gute Nachrichten.
Ja, Polen.
Fantastische Nachrichten.
Das sind gute Nachrichten, das stimmt. Aber
und das ist nicht die einzige Wahl, die gerade gut ausgegangen ist. Es war, glaube ich, noch irgendeine andere. Ja.
Ja, also sobald England wieder weht, würde es da sicherlich irgendwie in eine bessere Richtung gehen.
Genau, das meine ich
auch. Wenn Italien das nächste Mal weht, was jetzt noch lange hin ist, aber so wie sich die Regierung anstellt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie ihre Mehrheiten so behalten werden.
Nee.
Zumal eine Partei von denen einfach verstorben ist. Eine von den dreien ist tot.
Ja, das ist richtig klasse in Großbritannien, dass auch da gab es jetzt Nachwahlen und da wurde irgendwie irgendein Bezirk ist von Tories of Labour zum ersten Mal überhaupt geswitcht.
Ja.
Und da hatten die immer einen super komfortablen Vorsprung und die sind einfach, die sind völlig kaputt da, die Regierung, und das wird gut.
Ja, ich finde es trotzdem irgendwie schwierig, weil wenn man sich das jetzt in Deutschland anguckt, ne, da hat man ja das Gefühl, die Entwicklung, wir haben da schon letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, 2 Schritte vor, 1 zurück oder so ähnlich hattest du es, glaube ich, ausgedrückt, kann das sein?
Ja.
Ich habe eher das Gefühl, das ist Sinuskurve. Zack, zack, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und wir waren jetzt sehr lange irgendwie auf dem Weg, so global gesehen oder auch, sagen wir, in Deutschland gesehen, so nach oben im Sinne von, die Leute haben verstanden, dass irgendwie mit populistischer Scheiße irgendwie nichts zu erreichen ist. Und deswegen, klar, gibt es immer die kleine Minderheit, die sich als schweigende Mehrheit interpretiert, ist aber faktisch nicht ist, aber jetzt langsam doch wieder. Das heißt, es geht wieder nach unten, Sinuskurve, und du sagtest, naja, das, was heute die AfD ist, war die CDU vor 15 Jahren, was ich aber, glaube ich, übrigens gar nicht für, oder 20 Jahren, was ich gar nicht für ganz richtig halte, zumindest nicht in der Ausprägung.
Und so. Aber ich glaube, dass du die Position in der CDU durchaus vertreten hattest. Sie war vielleicht nicht die Mehrheit der CDU.
Na klar, die hat, ja sicher, die Werteunion hast du ja heutzutage noch, also die gibt es ja immer noch, Hans-Georg Maaßen und Co.
Aber jetzt kommt doch Sarah Wagenknecht und nimmt denen die Stimmen weg.
Da bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
Bündnis
das BSK.
Das ist die erste große Partei, die sich nach einer Person benannt, nach der Schill-Partei.
Ja, die hat sich aber nicht, nee, die Schill-Partei hieß ja nicht
Schill-Partei. Partei rechtsstaatliche Offensive, ja, übers Recht.
Genau.
Also geht Sarah Wagenknecht noch einen Schritt weiter, als Richter Gnadenlos. Ist noch mehr um Personenkult bemüht und wird der AfD einige Stimmen abluchsen, da bin ich mir sicher.
Mit Sicherheit.
Aber macht auch keinen großen Unterschied, glaube ich.
Naja, es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Partei Die Linke, glaube ich, über kurz oder lang im Untergrund verschwindet.
Ja, ich glaube, die restliche Partei schließt sich einfach der SPD dann an.
Meinst du?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade die Leute zur Wagenknecht-Partei überwechseln, die eher nicht kompatibel sind. Und bevor die Leute, die da Erfahrung gemacht haben und Regierungserfahrung und Verantwortung tragen und so im Nichts verschwinden.
Meinst du, Bodo Ramelow wird dann bald Ministerpräsident, aber als SPD-Ministerpräsident von Thüringen?
Das wäre interessant.
Das wäre sehr interessant.
Der Thüringer Landesverband hält sich vielleicht noch ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, auf Bundesebene ist die Partei jetzt einfach
hinfort.
Hinfort. Genau, ja. Wie es, glaube ich, irgendwann der FDP gehen wird, wenn das so weiterläuft.
Ja, ist viel im Wandel und so. Aber ich weiß nicht, ob das... Also, ich glaube immer noch, dass es sich tendenziell immer noch weiter nach oben bewegt, insgesamt, wenn du die Linie durchziehst. Und du hast ja auch schlimm Populismus vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren überall immer gehabt.
Ja, aber der ist dann irgendwie...
Sarkozy in Frankreich.
Ja, aber ich, wenn wir jetzt nochmal bei Deutschland bleiben, DVU oder halt Schill-Partei oder Republikaner oder NPD... Die waren halt kurz da, aber da waren die halt auch ganz schnell wieder in
Unbedeutung
verschwunden.
Die AfD bleibt schon
länger. Und die AfD bleibt. Die gibt es jetzt einfach seit 10 Jahren und wird immer stärker.
Ja.
Auch wenn es da mal wieder Schwankungen nach unten gab, aber so wie es zumindest in den letzten beiden Landtagswahlen ausgegangen ist, das hat mich zutiefst gegruselt. Ganz, 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 ganz betroffen hat mich das gemacht.
Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde jetzt den Vorschlag machen, dass wir uns entweder noch ein Thema aussuchen, über das wir schon lange sprechen wollten, das etwas Größeres, oder dass wir, weil wir in der letzten Handy-Notizen-Folge keine Handy-Notizen verhackt haben, jetzt noch jeder ein paar Handy-Notizen machen und dann haben wir einen Ausgleich geschaffen, eine Waage, eine Balance.
Disruptiv. Ja, warum nicht?
Gut.
Gut.
Dann mache ich mal mein Handy an.
Mach mein Handy an.
Und gucke, was in ihm steht.
Ich mache das Gleiche.
Weil ist Halloween geil.
Warum findest du es geil?
Macht so Spaß, die Kostüme für die Kinder zu
machen. Ah ja. Ich möchte gerne einmal ansetzen, weil das so ein bisschen zu dem passt, was wir gerade gesagt haben. Meine drittälteste Handynotiz ist, was würden Menschen hassen, wenn alle gleich wären? Also wenn wirklich buchstäblich, also so eine, stell dir so eine Science-Fiction-Serie oder Welt vor und alle Menschen, es gibt keine Geschlechter oder alle haben alle Geschlechter, alle sind identisch, alle sehen gleich aus, alle haben...
Sind wie Nacktschnecken.
Genau, Menschen sind wie Nacktschnecken, aber halt irgendwie zu höheren Denkleistungen fähig. Irgendwas würde doch trotzdem an anderen Gruppen gehasst werden.
Ja, wahrscheinlich.
Was würde das denn wohl sein?
Wahrscheinlich.
Wenn es das Aussehen nicht sein kann, wenn es das Geschlecht Verhalten. Nicht sein kann, das Verhalten.
Okay. Wo sie wohnen, was sie besitzen, was sie machen.
Ja. Aber ist das nicht, ist dieses kleine Gedankenexperiment nicht sinnbildlich dafür, wie bescheuert Hass auf andere Menschen
ja, klar. Ich habe neulich mal überlegt, was passieren würde, wenn von heute auf morgen alle aufhören würden zu glauben.
Religiös zu glauben? Und? Ist das wie, wenn die Welt sich jetzt von jetzt auch gleich aufhören würde zu drehen?
Nee, ich glaube, es würde weniger Tote geben.
Mhm.
Im Gegenteil, ich glaube, es würde mehr Nicht-Tote geben. weiß ich nicht, ich habe das nicht so richtig durchdacht. Aber manchmal, man soll nicht so denken und es ist alles schlimm und Freiheit des Glaubens ist wichtig und was Schönes und Glaube ist was Positives für viele Menschen. Aber manchmal, wenn man wieder die Nachrichten verfolgt, denkt man, Leute...
Ah, das ist doch auch nur ein Vorwand.
Nee, klar, es ist ein Vorwand und genauso ist es, denn würde es was anderes geben, aber trotzdem wäre schon mal eine ziemlich große Manipulationsquelle entfernt.
Ja, das stimmt. Also es würde ein mächtiger Hebel
genau.
zu Schandtaten entfernt
werden. Man würde
werden.
Es den schlechten Menschen auf der Welt schwerer machen.
Und vor allem, man muss sagen, gut, ich stimme dir komplett zu, Freiheit des Glaubens ist wichtig und für viele Menschen ist der Glaube etwas sehr Wichtiges und, keine Ahnung, Sinnstiftendes. Aber ich finde, Menschen wie du und ich, sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch sehr gut ohne funktionieren kann. Also, das, warum... Aber
vielleicht nicht für alle.
Ja, warum? Also, theoretisch müsste es doch für alle möglich sein, auch Sinn im Leben zu finden und
weiß nicht, vielleicht
moralischen
Kompass
zu haben.
Weil wir sehr privilegiert sind, weil wir gebildet sind, weil wir sehr behütet sind, weil ist es für uns leichter, darauf zu verzichten, als Leute, die...
Das, ja, das stimmt. Aber ich möchte trotzdem damit einmal festhalten, dass es ja potenziell trotzdem für alle Menschen gleichermaßen möglich sein müsste.
Ja, gesagt, dass wir sehr gebildet sind. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Man kann sich eine Utopie vorstellen. Imagine there's no heaven. Ne?
No religion too. It's easy das sagt, to try. Genau, das ja. sagt er ja auch. Genau. Der gute Johnny. Wäre gerade neulich übrigens 83 Jahre alt geworden.
Da würde er noch einen losmachen. Wenn er noch lebendig wäre.
Jetzt ist er längere Jahre tot, als er lebendig war.
Es gibt diesen Manga, Death Note. Hast du von dem schon mal was gehört?
Ja, habe ich sogar die erste Folge des Animes mal gesehen, oder? Die ersten zwei. Oder?
Okay, da geht es darum, dass, ich glaube, ich habe nichts davon gesehen, gehört, du weißt es besser, aber ich sag mal schnell, jemand kommt in Besitz eines Buches, und wenn er dort den Namen einer Person reinschreibt, stirbt diese Person. Ich weiß nicht wie und...
Da ist ja irgendwie so ein gruseliges Viech, was irgendwie wohl dafür sorgt, keine Ahnung.
So, und daraus entspinnt sich dann eine mutmaßlich sehr spannende und interessante Geschichte. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, ohne dass ich dazu aufrufen möchte oder das gutheißen würde, und ich würde natürlich niemals von diesem Buch Gebrauch machen, wenn ich es hätte. Aber wenn, ich habe überlegt, welche Person auf der Welt ich aus der Gleichung nehmen könnte, mit dem geringsten negativen Effekt oder dem größten positiven Effekt. Also wo sozusagen...
Ja, es sind auf jeden Fall unterschiedliche Sachen. Ich glaube, der geringste negative Effekt ist irgendein...
Ja, okay, nee, das nicht. Also man sozusagen, mit dem man etwas Gutes tun würde, aber die Konsequenzen einigermaßen überschaubar sind.
Ja.
Ich habe zum Beispiel an Putin gedacht und dachte, das würde ich mir nicht trauen.
Nee, das ist viel zu unsicher, was daraufhin
genau.
ins Vakuum reinlaufen würde.
Und was habe ich aber gedacht, mit welcher Person man viel Gutes tun würde, aber wahrscheinlich nicht so viel Unheil anrichten würde?
Donald Trump?
Ja.
Mhm.
Weil er kein Amt derzeit bekleidet, weil er nur es sich nur um seine Person dreht, weil er nicht, also er füllt natürlich auch schon was aus, aber wenn er weg wäre, würde nicht klar sein, dann kommt sofort der Nächste.
Aber er müsste auf jeden Fall auf eine Art und Weise sterben, dass die Leute auch nicht irgendwie anfangen zu glauben, der wurde jetzt vergiftet. Oder?
Nein, es muss ganz klar eine Krankheit, irgendwas Nachvollziehbares sein, genau. Was plausibel ist. Er ist sehr alt.
Ja.
Lebt sehr ungesund. Er lebt sehr ungesund, er isst viele Cheeseburger, er hat sein Lebenswerk vollbracht, er hat gut gelebt.
Hm.
Man würde nicht sagen, das ist völlig unmenschlich.
Extrem
und man würde
viel Unheil tun. Angerichtet.
Er hat extrem viel Unheil angerichtet. Und das ist die einzige Person, die mir eingefallen ist, wo ich vielleicht doch überlegen würde, von diesem Buch Gebrauch zu machen.
Was wäre mit Kim Jong-un?
Und das darf man nicht sagen. Ich möchte nicht, dass Donald Trump stirbt. Ich möchte, dass er ein gesundes, langes Leben führt. Ja, auch da weiß ich nicht zu viel. Also das ist sozusagen zu unkalkulierbar, ob ich dann vielleicht irgendwas ganz, also...
Ich glaube, ich würde irgendwie mal, um zu gucken, was passiert, so... Naja, das hat sich Berlusconi von alleine erledigt. Aber irgendwie so jemand, der eh schon so auf der Schwelle steht. Also noch mehr, als Donald Trump es tut.
Joe Biden.
Ja, der ist mir jetzt leider auch eingefallen bei den Parametern, aber das würde ich jetzt nicht tun. Wobei es bestimmt nicht so schlecht wäre, wenn Kamala Harris den Job übernehmen würde. Nicht, dass er ihn schlecht machen würde, aber da steht auf jeden Fall jemand Gutes in den Startlöchern, denke ich.
Und ich habe dann auch noch überlegt, wie würde wohl die Berichterstattung laufen und der globale Diskurs, wenn in derselben Nacht oder im selben Moment, sagen wir, Wladimir Putin und Donald Trump eines natürlichen Todes stürben.
Das ist so wie diese Frage, wenn irgendwie high-prominente Menschen mit prominenten Menschen im Flugzeug sind, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt, wer wird dann wahrscheinlich in der Tagesschau erwähnt?
Gibt es da krasse Verschwörungstheorien? Welcher Art sind die?
Auf jeden Fall wird es krasse Verschwörungstheorien geben.
Wie schreiben die? Sagen, gibt es denn eine Headline so Trump und Putin tot?
Ja, die Juden haben es geschafft.
Also was? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich habe gedacht, es könnte ja passieren. Die beiden könnten jetzt einen Schlaganfall haben.
Sicher.
Am selben Tag.
Ja.
Das sind alte Männer. Was denn los wäre?
Viel. Also auf jeden Fall hättest du einen riesengroßen Verschwörungsmythos-Hype. Ganz, ganz heftig doll. Also, weil Leute, die sich sowas ausdenken oder solchen Dingen anhängen, die brauchen ja nicht viel. Und das wäre ja viel.
Ja.
Also die hätten ja viel zum irgendwie dran sich abarbeiten. Das heißt, das wäre wahrscheinlich super heftig, was da passieren würde auf der Ebene. Und was das politisch machen würde, keine Ahnung. Vielleicht orientiert sich die Republikanische Partei mal ein bisschen neu. Von daher, das wäre wahrscheinlich ein positiver Effekt. Und was das mit dem Krieg gegen die Ukraine machen würde und mit der Führung von Russland, keine Ahnung.
Ja. Und auch wenn es sowas, so ein echtes Death Note-Buch gäbe.
Ja.
Und jetzt sitzt da jemand und bringt den russischen Präsidenten um.
Ja.
Und dann kommt der nächste Hardliner, der viel schlimmer ist. Und dann bringt er den um.
Ja.
Und das macht er, zieht er so durch.
Ja. Bis jemand kommt, der ihm gefällt.
So. Und wie würde sich die Welt darauf einstellen? Weil du irgendwann merkst du, okay, da ist irgendwas los und du kannst es dir nicht erklären. Kein Geheimdienst, niemand weiß, es gibt keine Spur, keinen Hinweis, niemand weiß, dass ich in meinem Keller sitze und in einem Tagebuch schreibe.
Ja.
Also ich habe mir das häufiger schon mal vorgestellt, wenn so aus so Serien oder so fantastische Sachen in der echten Welt plötzlich passieren würden.
Ja.
Superheldenkräfte entstehen würden. Wie dann unsere Welt, also damit beschäftigen sich ja auch viele, so The Boys oder so, oder The Watchmen, ja, die beschäftigen sich ja mit solchen Dingen, auch wie dann die Welt darauf reagiert. Aber ich finde das tatsächlich richtig spannend, wenn wirklich mal das Unerklärliche passiert. Akte X in real.
Du wolltest doch sowieso mal ein Buch schreiben, oder?
Ja.
Ja, los.
Death Note wurde schon geschrieben.
Naja, aber Death Note hat ja sicherlich irgendwie so einen fantastischen Ansatz. Du würdest ja versuchen, das in die echte Welt zu übertragen. Und ja, dann kannst du mal ein bisschen recherchieren, was passieren würde. Ich weiß nicht, wie man das recherchiert. Googeln.
Und von wegen tödliche Katastrophen, das Nipah-Virus, ne?
Nipah? N-I-P-A?
Oder Nipah, nee, Nipah, N-I-P-A-H, glaube ich.
Mhm.
Hast du das vor einem Monat nicht?
Mhm.
So, pass mal auf, wenn ich Nipah-Virus eingebe und dann auf News klicke. Dann steht hier, vor einem Monat, Nipah-Virus in Indien, gefährlicher als Corona. Vor einem Monat, Nipah-Virus in Indien, müssen wir uns Sorgen machen beim WDR. Was der Tagesspiegel, vor einem Monat, Nipah-Virus in Indien, wie wahrscheinlich ist eine Pandemie? Deutschlandfunk, Gefahren durch Nipah-Virus in Indien. ZDF heute, wie gefährlich ist das Nipah-Virus? Deutsche Welle, selten und hochgefährlich. Alle vor einem Monat. Und ich habe gedacht neulich, hä, war da nicht irgendwie so ein krasses Ding? Und dann habe ich geguckt und es gibt einfach keine Nachrichten mehr. Und dann finde ich eine Nachricht von der Tagesschau, Nipah-Virus in Indien vorerst eingedämmt.
Ja.
Das muss man mal appreciaten.
Ja, oder mal kritisch die Nachrichtenlage
von vor einem Monat
hinterfragen. Ja. Also,
ja, es war schon so, dass es wohl sehr ansteckend und sehr tödlich war. Und das gibt es auch schon länger. Und das gab einen Ausbruch in Indien, wo mehrere Leute dran gestorben sind.
Ja.
Und die Artikel, die ich dazu damals gelesen habe, waren auch nicht so, jetzt ist es da, aber die Überschriften, wenn du auch so in dieser kleinen Schau, wenn du das, ich liebe ja diese News-Funktion von Google, weil ja, dann immer so, das mache ich ganz häufig, dass ich in Stichworte gucke und sehe, gibt es eigentlich was Neues zu dieser Sache, die alle vergessen haben.
Ja, aber das zeigt doch mal wieder, dass Panik und Angst Klicks bringt.
Ja.
Und die Leute haben jetzt 3 Jahre irgendwie Hölle mit Corona durchgemacht. Und wenn jetzt das nächste anstehen könnte, dann klicken die Leute da drauf.
Ja.
Und danach ist es vergessen.
Und, ja, aber die haben alle in dem Moment das Gefühl gehabt, und das prägt die auch, ja, irgendwas ist mit der Welt nicht in Ordnung. Es gerät alles aus den Fugen.
Ja, die Welt ist ja auch tatsächlich aktuell ziemlich aus den Fugen geraten, ganz allgemein. Zumindest ist das der, ist das der Eindruck, der vermittelt wird. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, haben wir auch mal jetzt mal schon drüber gesprochen. Ist man dafür jetzt irgendwie sensibler? Ist man da jetzt irgendwie gefühlt näher dran, weil man sich mehr damit beschäftigt, aber ich unterschreibe das Gefühl, dass gerade gehörig viel gleichzeitig beschissen läuft. Das teile ich sehr.
weil ich gerade sage, in Polen ist die Welt in Ordnung. Also man muss dazu mal sagen, dass das Bündnis, das jetzt gewonnen hat in Polen, das besteht aus 3 sehr unterschiedlichen Parteien und die größte Partei ist wahrscheinlich eher vergleichbar mit der CDU. Aber es ist halt einfach, bisher hat da die AfD einfach regiert.
Ja, so. Immer noch stärkste Partei.
Und immer noch stärkste Partei. Und der Chef der PIS, der Regierungspartei, der Kaczynski-Partei,
der Pisser,
der hat vor einiger Zeit gesagt, die Geburtenrate in Polen, ging es um die Geburtenrate in Polen und dass zu wenig Kinder geboren werden, hat gesagt, die jungen Frauen kriegen keine Kinder mehr, weil sie zu viel Alkohol trinken. Das sagt er als Chef der Regierungspartei.
Ja,
das ist die. Und es gab ganz viel, ich habe einen Artikel gelesen über Frauenrechte in Polen, über Abtreibung und solche Äußerungen und so. Und unerträglich.
Frauenrechte in Polen oder wie man in Polen sagt, was bitte?
Aber die der Artikel hat auch sehr deutlich gemacht, dass die Zivilgesellschaft in Polen und dass die überhaupt die Gesellschaft viel progressiver ist als ihre Regierung. Und da gibt es auch verschiedene Erklärungsmodelle dafür. Aber das ist so wichtig, dass dieses Land jetzt da zurück in die Liga der demokratisch geführten progressiven Länder kommt und europafreundlichen Länder. Das wird es auch Leuten wie Viktor Orban sehr schwer machen. Und auch in anderen Ländern, glaube ich, einen ganz schönen Dämpfer bedeuten. Ja, good news.
Good news, vor allem auch für COVID. Ganz Europa ist es ja eine gute Nachricht.
Ja, weil auch, genau, auch was Europapolitik bedeutet, gibt es dann jetzt ein bisschen andere Mehrheiten dann hoffentlich. Das ist alles sehr schön. Okay. Und Donald Tusk, der voraussichtliche neue Ministerpräsident, ist auch ehemaliger Chef des Europäischen Rats gewesen. Ja. Also der ist auch da, der war vorher Ministerpräsident.
Da heißt er nicht Tusk, da heißt er wirklich Tusk.
Ich lese Donald mal Tusk.
Tusk?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Ist ja kein Brite.
Ja, vielleicht liest du das so wegen Donald Duck.
Aber da ist doch Duck.
Ja, aber nicht in deiner und meiner Welt.
Das stimmt.
Anderes Thema. Darf ich ein anderes Thema
Bitte?
Machen? Mal weg von der Politik hin zur Musik. Ist dir. Nein, ich möchte anders fragen. Fandst du auch früher, so als wir so jugendlich waren, dass MTV Unplugged was krass Besonderes war? Oder hast du da irgendwie überhaupt ein Verhältnis zu MTV Unplugged?
Und zwar war es was krass Besonderes, weil es, als ich das angefangen habe zu verfolgen, es so wenige gab. Das war so was ganz Besonderes und so eine Auszeichnung. Und dann gab es das erste Deutsche, ich glaube, es war Herbert Grönemeyer.
Ja, genau.
Und das war halt so, es gab nur alle zwei Jahre oder so dann ein neues, Fantastischen Vier kam dann und so weiter, dass das schon ein krasses Event war. Ich habe die nie irgendwie gehört, ich hatte nie eine CD von irgendeinem davon, aber ich habe das gerne geguckt und auch die Videos dann, die auf später lief, von Sportfreunde Stiller, liefen dann immer die paar Songs dann statt dem eigentlichen Video.
Ja.
Oder weil das halt auch Single-Auskopplung war. Und ja, ich mochte das gerne.
Und mittlerweile hat es doch, also klar, Musik hat sowieso irgendwie ein bisschen an Bedeutung verloren, was so mit Bedeutung aufgeladene Events angeht, so ist mein Eindruck. Aber ich habe das Gefühl, das ist total random, wer heute alles in MTV Unplugged. Sido hat ein MTV Unplugged.
Hm, hat bestimmt nicht mehr die Bedeutung, ne? Also nee. Kriege ich auch gar nicht mehr mit.
Also das ist auch schon viele Jahre alt, ne? Aber wenn man jetzt mal so gucken würde, oder wenn man googeln würde, wäre jetzt alles irgendwie jetzt mittlerweile MTV Unplugged. Und genau wie du sagst, es war, also für mich war MTV Unplugged immer was mega krasses, weil zum Beispiel das berühmte Nirvana Unplugged.
Ja, hätte ich dich jetzt gefragt, was ist das berühmteste, das Nirvana?
Mit Sicherheit, das von Nirvana, das von Eric Clapton auch irgendwie mit der geilen Akustikversion von Layla und so. Also ich glaube, oder natürlich Tears in Heaven. Ich glaube, Elton John hat auch mal ein ganz, ganz großes, berühmtes gemacht. Also das war irgendwie immer so ein Ding und das war so eine Auszeichnung.
Ja.
MTV adelt einen damit, dass man sagt, okay, wir produzieren mit dir ein MTV Unplugged. Also es gibt, ich meine, jeder kann seine Songs in Akustikversion aufführen, aber mit dem Stempel MTV Unplugged, das durften nur wenige.
Ja.
In Deutschland dann, wie du sagtest, erst Herbert Grönemeyer, dann als zweites, meine ich, waren es die Fantastischen Vier, dann kamen die Ärzte.
Mhm. Dann Sportfreunde Stille.
Und dann alle.
Und dann alle.
Und dann durften alle.
Stille war der Dammbruch.
Genau, da ist dann die Brandmauer eingerissen. und das finde ich irgendwie so schade, weil ich mochte das.
Ja.
Ich habe das immer super, super gern gehört. Manu Diao auch, ein ganz tolles MTV Unplugged-Album.
Aber das ist, glaube ich, es liegt auch daran, wie das wahrgenommen wird und wie das konsumiert wird und dass einfach MTV nicht mehr so gesehen wird und geschaut wird wie früher. Und dass du dadurch auch nicht dieses Ankündigung und dann ist es und dann setzen sich alle vom Fernseher und dann wird es wiederholt und dann hast du einfach, es wird alles anders konsumiert.
Ja, und das ist, also finde ich das zu Unrecht schade, bin ich einfach ein Boomer, der nicht mit den Veränderungen der Neuzeit klarkommt.
Ja, aber also ich würde eher sagen, es ist doch eine schöne Erinnerung, dass es das gab und was das bedeutet hat. Und heute gibt es einfach andere Formate für andere Leute. Und ich glaube, dass es für dich gar nicht mehr so toll wäre, wenn es heute noch so wäre wie damals. Ich glaube, wenn es sozusagen genau gleich geblieben wäre, wenige, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht mehr dich vor den Fernseher setzen und dir die angucken.
Ich weiß nicht. Ich glaube, es käme oder würde stark davon abhängen, wer das ist und ob das ein großer Bruch zu der normalen Musik ist, wie das bei Nirvana ja auf jeden Fall der Fall war, weil man sich ja kaum vorstellen konnte, wie denn diese harte Grunge-Band jetzt nur auf Akustik ihre Songs performt und turns out, mindestens die Hälfte der Songs waren keine Nirvana-Songs, die sie gespielt haben, sondern irgendwelche Cover-Songs von irgendwelchen unbekannten Bands. Aber das, ja, also ich glaube, wenn da so eine Diskrepanz ist zwischen, wie es normalerweise klingt, weil es irgendwelche harten Rockbands sind und oder auch Rap- und Hip-Hop-Bands finde ich jetzt prinzipiell auch irgendwie spannend, wie das dann alles mit akustischen Live-Instrumentation heißt nicht so, ne?
Instrumentierung,
sehr gut. Klingt, das kann ja auch irgendwie spannend sein, damit kann man ja auch spielen oder irgendwie neue Facetten hervorrufen.
Ja.
Und wenn jetzt, weiß nicht, also wenn jetzt Billie Eilish in MTV Unplugged machen würde, würde ich mir das angucken, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die ganzen...
Aber mit selbst in Zeiten von Selbstvermarktung und was, das ist ja alles viel mehr möglich.
Ja,
und wahrscheinlich braucht es das auch gar nicht mehr so.
Das ist ein Faktor, glaube ich.
Also wenn Billie Eilish in MTV Unplugged machen würde, würde sie MTV nicht brauchen.
Nee, dann würde wahrscheinlich, würde sie MTV damit einen Gefallen tun, wenn sie sagen würde, ich mache mit euch einen Unplugged, wenn ihr wollt und mir genug Geld dafür gebt.
Aber von wegen Hörgewohnheiten, hast du The Playlist geguckt auf Netflix?
Nein.
Die Spotify-Doku? Also nein, ist keine Doku, fiktionale
Geschichte von Spotify.
Basiert auf einem Buch und ist wohl nicht so nah dran an der Realität.
Weil ja, glaube ich, auch Daniel Ek und Co. das irgendwie maßgeblich mit...
Ich habe gelesen, dass Daniel Ek in der Serie sehr viel schlechter wegkommt, als er in Wahrheit ist.
Okay.
Also sehr viel mehr als Arschloch dargestellt ist oder distanziert und kalt. Ich habe die geguckt bis auf die letzte Folge jetzt und abgesehen davon, dass die Details der Figuren und so weiter vielleicht nicht stimmen, ist es, finde ich, ein super gutes Porträt der Zeit und dessen, was Spotify eigentlich bedeutet und was Spotify verändert hat. Und darüber hinaus ist es eine super gut geschriebene und gemachte Serie. Mhm. Jede Folge ist sehr einzigartig. Die benutzen ganz viele verschiedene Mittel, um das zu drehen. Auch so, wo ich denke, warum machen das eigentlich nicht viel mehr? Ich habe das Gefühl, es gibt Serien, die benutzen solche, ich sag mal, theatralen oder cineastischen Mittel, dass zum Beispiel eine Person einen Raum betritt und es aber nicht Kontinuität gibt, sondern sich Dinge verändern. Also du gehst durch eine Tür und bist in einem anderen Gebäude oder so.
Mhm.
Und das ist nicht für sich genommen cool, aber wenn das irgendwie die ganze Folge so gemacht ist, kann das einen geilen Effekt haben. Und die Serie macht solche Dinge, jeweils für die einzelnen Folgen aber nur, also nicht serienübergreifend. Und dabei ist mir aufgefallen, wie ungewöhnlich das ist, dass Serien sich trauen. Also im Grunde ist ja eigentlich jeder Schnitt, den du machst, ist ja eigentlich etwas, was unrealistisch ist. Es ist ja nicht so, dass du davor sitzt und denkst, wieso ist es denn jetzt plötzlich Nacht, eben war es doch noch Tag, weil du das gewohnt bist.
Ja.
Aber alle Sachen, die so ein bisschen über diese Konvention hinausgehen, werden wenig gemacht. Die können aber trotzdem genauso eine realistische Geschichte erzählen. Also es ist nicht, dass es plötzlich Fantasy-Genre ist, nur weil sie solche merkwürdigen Raum- und Zeitsprünge oder sowas einbauen.
Aber wenn der Anspruch einer Serie ist, irgendwie zu zeigen, wie es war, ist das dann nicht irritierend und ablenkend?
Könnte man denken, habe ich aber gar nicht so empfunden, weil es gut gemacht ist. Und ich finde, es hat sogar irgendwie was beigetragen, weil man sich irgendwie den Figuren und der Geschichte dadurch nochmal anders nähert. Und also wahrscheinlich ist es einfach schwer, das hinzukriegen, dass es gut ist und nicht irritierend ist und deswegen machen es vielleicht viele nicht. Aber die Serie ist, glaube ich, ist sogar eine schwedische Produktion mit rein schwedischen SchauspielerInnen.
Würde ja passen, ne? wenn die Originalmacher von Spotify da ihre Hände mit drin hatten.
Ich habe sie dann auf Englisch geguckt und was halt krass auffällt, ist, dass es alles gar nicht lippensynchron ist.
Nee, aber die haben ja auch wenig Erfahrung mit Synchronisation allgemein. Deswegen sollte man bei sowas wahrscheinlich dann doch eher auf die deutsche Variante zurückgreifen oder
auf das Schwedische mit Untertiteln.
Schwedisch mit Untertiteln, ja.
Ja, aber das wollte ich irgendwie nicht.
So wie ich auch Squid Game geguckt habe. Also nicht auf Schwedisch, sondern auf Koreanisch. Das wäre eine richtig seltsame Entscheidung gewesen. Boah, geil, weil ich habe jetzt gerade angefangen, Gen V zu gucken, dieser The Boys-Ableger. Und da hat man bei den Sound-Optionen die Möglichkeit einzustellen, Englisch normal, Englisch mit Dialoge Boost Medium oder Dialoge Boost High. Weil das ja häufig so ist, ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, aber ich kenne das sehr, sehr gut. Häufig ist es so, dass die Abmischung teilweise so strange sind, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel nicht sehr laut machen möchte, weil, keine Ahnung, Leute im Haus schlafen oder so, man aber für die Dialoge immer laut machen muss und wenn dann Action-Szenen kommen, die dann Bumm und Knall machen, muss man wieder runterregulieren, damit es nicht zu heftig laut ist. Und da kann man, also da haben sie dem irgendwie Rechnung getragen, dass manche Anlagen offensichtlich das besser oder nicht so gut können.
Oder einfach für Leute, die leiser gucken.
Leute, die leiser gucken und vor allem dann ja einfach gerne die Dialoge auch gerne hören und verstehen möchten. Das habe ich vorher noch nie gesehen, das fand ich sehr gut.
Ich drehe immer voll auf.
Ja, okay.
Auch da merke ich tatsächlich, dass ich im Audio-Bereich nicht so rezeptiv bin, dass ich wirklich mehr Lautstärke brauche als andere.
Ich brauche, was heißt brauchen? Ich liebe laute Lautstärke. Aber das hat, also ich bin aber super auditiv. Ganz, 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 ganz doll.
Also aber nicht nur es gefällt mir, sondern ich brauche es wirklich, um es gut zu hören.
Weil du vielleicht hörst du nicht
vielleicht so gut. Vielleicht höre ich nicht so gut.
Vielleicht hat man deswegen so häufig den Eindruck, dass du einem nicht richtig zuhörst, weil du eigentlich hörst.
Aber ich glaube, es hat mehr was mit dem Gehirn als mit der rein akustischen Wahrnehmung zu tun.
Na, es gibt ja verschiedene Arten von Schwerhörigkeiten. Manche sind eben halt im quasi äußeren Bereich geschuldet. Manche sind auch irgendwie auf einem nervalen Weg geschuldet.
Ja, das ist eher mein Ding. Das ist eher die Störung bei mir, der Nervale.
Der Nervale, du bist Nerval gestört.
Nerval. Und okay. Thema Musik noch ganz kurz. Mhm. Ich freue mich gerade sehr darüber, über das vorgestern erschienene Album von Blink-182.
Ah ja, das, ja.
Die, nachdem sie sich im Jahr 2012 zerstritten und getrennt haben, dann ohne Tom DeLonge den Sänger und Gitarristen weitergemacht haben. Die Gitarristen muss man in dem Fall eigentlich nur sagen. Und dann gab es einen Flugzeugabsturz, bei dem Travis Barker, der Schlagzeuger,
überlebt hat
und zwei seiner engen Freunde nicht. Mhm. Dann gab es eine krasse Leukämieerkrankung des Bassisten Mark Hoppus, die er überlebt hat. Und andere Menschen nicht.
Aber super gezeichnet davon immer noch ist. Also optisch, der sieht ja bis zum heutigen Tag nicht gesund aus.
Weil ich habe das Gefühl, dass es eher vor allen Dingen alt aussieht inzwischen.
Glaub, ja, aber irgendwie, einigermaßen erholt. Ich glaube, ja, der ist, glaube ich, der hat es geschafft und hat es erfolgreich hinter sich. Ja. Also
aber man sieht schon einen großen Unterschied zu vorher nach. Mehr als bei den beiden anderen.
Mehr, genau, das wollte ich sagen. Ja. Deutlich schneller weiter gealtert als die anderen beiden.
Und jetzt haben die halt, dann haben sie zwischendurch mit Matt Skiba von Alkaline Trio zusammen zwei Alben gemacht, die einfach ein bisschen blutleer sind und einfach nicht dasselbe. Also es ist immer noch gute Musik und das kann man sich alles anhören, aber es ist einfach nicht dasselbe.
Aber vor allem die Live-Auftritte, ich habe da irgendwie ein, zwei Videos mal von Live-Auftritten gesehen mit, wie heißt der Typ?
Matt Skiba.
Matt Skiba?
Ja, S-K-I-B-A. S-K-I-B-A.
Und wenn der die Songparts von Tom DeLonge gesungen hat, das war einfach nicht richtig.
Nee, Tom DeLonge hat auch eine sehr markante Stimme. Ja. Und wie ich einfach früher fand ich die Band halt einfach geil, weil ich genau im richtigen Alter dafür war und die abgefeiert habe. Dann habe ich sie immer nicht mehr gehört, weil ich mich, glaube ich, zu cool gefühlt habe oder es einfach nicht mehr mein Ding war. Und jetzt kann ich wirklich wertschätzen, dass das einfach ein extrem gut geschriebene Popsongs sind.
Mhm.
Tolle Melodien, das Schlagzeug ist wahnsinnig natürlich. Mhm. So, und dann haben die diese zwei Alben mit Matt Skiba gemacht und jetzt haben sie angekündigt, sie gehen wieder zusammen, haben wieder getourt und haben jetzt ein Album gemacht und haben die Songs so alle vorab schon nach und nach stückweise veröffentlicht.
Wie das heutzutage
und
so ist.
Es fühlt sich einfach richtig schön an.
Ist das das erste Album wieder in der Originalbesetzung? Ja. Ich dachte irgendwie, das wäre schon mal.
Die hatten schon Singles oder eine EP rausgebracht vor einem Jahr oder
genau.
so.
Genau.
Und es fühlt sich nicht abgenudelt oder es fühlt sich auch nicht wie ein Rehash an oder wie ein, oh Gott, diese alt gewordenen Pop-Punk-Leute, sondern es sind einfach wieder sehr gut geschriebene Songs, die viel Spaß machen und mich auch total zurückversetzen. Auch weil die Themen, das sind halt irgendwie, ist es schon alles das Gleiche, es ist immer noch irgendwie sei du selbst und so weiter und bla. Und ein bisschen Unsinn und ein bisschen Quatsch. Aber es ist schön, es gefällt mir sehr gut und freut mich. Und bei der Gelegenheit habe ich mir die alten Alben auch nochmal angehört, auch die ich dann zwischendurch gar nicht so viel gehört habe und die Band nochmal sehr wertschätzen können.
Schön. Ich habe vor einiger Zeit ein Video, ich glaube 40-minütiges Video bei YouTube gesehen, The Brilliance of Travis Barker, wo im Grunde so sein ganzes Schlagzeugspiel und was er so revolutionär gemacht hat und was er so besonders gut kann und was so sein eigener Style ist und wo es herkommt, also was seine Einflüsse und so waren, mit ganz viel Interview-Schnipseln immer mit ihm gegengeschnitten, wenn er von halt Vorbildern spricht. Das war sehr, sehr spannend.
Ja.
Geiler Typ.
Ja, man denkt immer, Gott, haben diese beiden vier Akkorde Kreischjungs Glück gehabt, diesen Schlagzeuger zu finden. Aber wie gesagt, wenn man sich die Komposition anhört, muss man sagen, Tom DeLonge ist ein fantastischer Songwriter. Und die können schon auch was, die beiden. Aber ja, der sticht schon sehr heraus.
Und also ich glaube, das ist schon eine gute Chemie, die alle drei miteinander haben. Also auch stimmlich Mark Hoppus und Tom DeLonge sind sehr, sehr unterschiedlich und gerade wenn die so Wechselgesang machen.
Das machen sie auf dem neuen Album fast jedem Song. Fast jeder Song ist eine Call-up von den beiden.
Ja, das ist, dann haben die sich nochmal auf ihre Stärken besonnen, weil ich finde, sowas mag ich ja immer sowieso super gern. Ich mag auch die Ärzte-Songs eigentlich meistens am liebsten, wo Bela und Farin singen. Ich mag bei meiner Lieblingsband Liedfett die Songs, wo sich auch beide Sänger irgendwie die Strophen teilen. Und
auch bei den Libertines ist das wunderbar.
Genau, also irgendwie finde ich, hat das immer was. Ist irgendwie nochmals anderes als einer singt Strophen, anderer Refrain oder einer singt den Song alleine und der andere singt den anderen Song ganz alleine. Ja. Ich finde, das hat irgendwie nochmal eine andere Dynamik. Und wenn dann auch noch die Stimmen so krass unterschiedlich sind und die Tonalitäten, die da jeweils irgendwie mit bedient werden, ich finde, das merkt man oder das sieht man am besten oder das haben sie am besten perfektioniert in I Miss You, wo Mark Hoppus einfach ganz sanft und einen so reinbringt. Und dann kommt Tommy, where are you? I'm so sorry. Aber irgendwie ist dieser Bruch so toll. Ich mag das sehr, sehr gerne. Okay, werde ich mal reinhören. Habe ich die Platte gerade gestern in der Hand gehabt.
Ah ja. Ja, und ich habe jetzt zu meinem Geburtstag einen Verstärker geschenkt bekommen, der mir erst viel Ärger gemacht hat. Und ich habe aber die meisten technischen Probleme einigermaßen überwunden und kann jetzt mit viel Wumms wieder geile, laute Musik im Wohnzimmer hören.
Auch Platte?
Auch Platte.
Da musst du mir, das ist jetzt für den Podcast uninteressant, aber da musst du mir gleich mal erzählen, wie du das hingekriegt hast.
Das ist ein großes technisches Mysterium
gewesen. Das würde mich sehr interessieren.
Ich habe noch eine traurige Nachricht aus der Welt.
Gerne.
Hassloch. Kennst du Hassloch?
Hassloch, ja. Da sind doch alle Produkte zum ersten Mal zum zum Testen.
Und die Nachricht ist nicht neu, die ist schon anderthalb Jahre alt.
Dass das nicht mehr so ist.
Ja. Ja. Haben wir vielleicht sogar schon mal darüber gesprochen, aber ich bin neulich nochmal drüber gestolpert, weil ich nochmal darüber geredet habe. Das war ja immer mein absoluter Traumort.
Da zu leben.
Da zu leben. Ich wäre ja gerne.
Würde man in der Zukunft leben.
35 Jahre entschied ein Dorf in der Pfalz über ganz Deutschland. Welche Sendung im Fernsehen und welche Produkte im Supermarkt gut ankam, wurde hier getestet. Nun nicht mehr. Was macht das mit dem Ort? Das ist ein Artikel auf faz.net aus dem Februar des letzten Jahres. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht, was das für eine geile Besonderheit ist auf der Welt. Oder in Deutschland, besser gesagt. Und
gibt es einen neuen Ort oder machen die testen
es
aber
nichts
mehr?
Die testen es nicht mehr. Es gibt irgendwelche Gründe, warum das nicht mehr. Die machen es jetzt anders mit wahrscheinlich
individueller Marktforschung.
Ja, genau.
Ich habe da tatsächlich vor wenigen Tagen auch drüber nachgedacht, aber nicht in Bezug auf Produkte, sondern die 3000 Leute oder so, die es in Deutschland gibt mit diesen Geräten, die die Quoten messen von Fernsehsendungen. Ja. Da gibt es ja wirklich nur eine sehr geringe Anzahl gemessen auf die Gesamtbevölkerung. Und nur anhand dessen, was die gucken, wird errechnet, wie viel Prozent Quote irgendeine Fernsehsendung hat. Was ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde das statistisch irrsinnig. Fragwürdig ist es, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube schon, dass es gibt ja in der Wissenschaft so diese
Signifikanz.
Die Signifikanz. Es gibt die gesättigten Mengen. Also wenn man halt eine gewisse Anzahl hat, kann man das auf so und so viele Leute hochrechnen. Und die werden das wahrscheinlich mit wissenschaftlichen Maßstäben machen. Ich weiß nicht, ich hatte es mal irgendwie so im Hinterkopf gehabt, dass es so 3000 paar Zerquetschte sind, aber wahrscheinlich sind es vielleicht auch mittlerweile mehr, keine Ahnung. Aber trotzdem kann man darauf hin das hochrechnen. Und ich hätte sowas immer gerne gehabt.
Ich auch.
Allein, weil man das Gefühl hätte, man tut was Aktives mit dem, was man tut. Und ich glaube, so Netflix und Disney Plus und so, ich glaube, die tracken ja ziemlich genau, was da wie lange geguckt wird. Wenn man sich mal allein anschaut, wie genau man sich als Mensch, der nicht davon lebt, YouTube-Statistiken angucken kann, welches Video wie lange geguckt wird und an welcher Stelle was abgebrochen wird im Durchschnitt und so, wird das bei Netflix und Co. nicht anders sein. Und deswegen habe ich irgendwie das noch besseres Gefühl, wenn ich Sachen gucke oder zum Beispiel dann nochmal die erste Staffel Sex Education gucke, weil ich so das Gefühl habe, ich tue dem Produkt, was mir was bedeutet und was mir viel gegeben hat, was Gutes, indem ich dem noch mehr irgendwie Laufzeit gebe.
Das denke ich auch mal bei Spotify. Ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich CDs oder Platten höre, weil ich denke, jetzt kriegen die den Klick und das kriegen mir die Geld nicht.
Ja, ja, okay.
Finde ich auch schön, dass man darüber den so ein
bisschen... Aber dafür kriegen die viel mehr Geld, wenn du die Platte kaufst.
Ja, das stimmt.
So oft kannst du das auf Spotify gar nicht hören, um das irgendwie finanziell irgendwie aufzuwerten. Das jetzt, wo ich viel Platte höre, denke ich natürlich auch an meine Spotify-Rap-Statistik.
Ja, das ist auch schlimm, ne?
Nee, ich finde das gut, ehrlich gesagt. Weil ich ja schon durchaus dann dazu neige, wenn ich dann Sachen, so neue Alben sehr gut finde, die wieder und wieder und wieder und wieder zu hören. Das ist mir am Ende des Jahres manchmal ein bisschen peinlich.
Ja.
Und jetzt kann ich quasi inkognito unerkannt im Untergrund Musik hören, ohne dass es jemand mitbekommt. Das finde ich schön. Das gefällt mir gut.
Es geht nur um die wahren Zahlen.
Dir.
Ja. Ja. Und ich hab noch mal gesehen jetzt, weil ich habe ja ewig keine Platten gehört. Und jetzt sehe ich noch mal, was ich eigentlich für viele tolle Platten habe. Und das ist aber so willkürlich jetzt einfach von dem Zeitpunkt bis dem Zeitpunkt habe ich Platten gekauft und davor und danach nicht.
Ja.
Und das ist irgendwie jetzt seltsam, weil es halt danach auch noch viele tolle.
Aber hast du denn, wenn du sagst, von dem Zeitpunkt an auch nichts aus der Vergangenheit
doch
gekauft?
Doch, aber nicht so viel, weil die ja häufig dann vergriffen waren oder nicht mehr.
Ja,
okay. Manchmal gab es noch einen Repress, wo ich mir dann noch was geholt habe oder so. Aber der Großteil ist erschienen auch genau in diesem Zeitraum.
Ah ja.
Und ja, jetzt ist das halt, habe ich da halt einfach so eine klaffende Lücke und will auch nicht so richtig wieder anfangen. Aber es ist schön, dass ich jetzt die ich habe hören kann.
Kann ich sehr empfehlen, nicht anzufangen. Ist sehr teuer.
Ja.
Sehr, sehr teuer.
Ich glaube, wir sind nur Videospiel-Soundtracks, ganz viele.
Die sind aber auch sehr teuer.
Ja, aber die werden so viel teurer.
Ne? Das stimmt, aber dazu müsste man sie dann auch irgendwann verkaufen.
Ich habe mir eine Platte für 30 Euro gekauft, die ist jetzt 300 Euro
wert. Ja, das ist schon Irrsinn, was das für eine Wertentwicklung gibt teilweise.
So, wie weit sind wir denn hier mit unserem Podcast?
Ich weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, so eine gute Stunde oder etwas drüber.
Waren wir nicht eine halbe Stunde mit dem ersten Teil?
Ja, vielleicht auch so, kann sein.
Ich kann doch mal sagen, ich glaube, ich habe schon gesagt, ich habe es aber nochmal reingeschrieben, weil mein Papa mich gerade darauf angesprochen hat. Der hat gerade alles über den Teufel gehört und dann haben wir über Regenbogenkreise gesprochen, dass Regenbogenkreise sind.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich danach nochmal nachgeschoben hatte, dass ich aus dem Flugzeug einen gesehen habe.
Hast du, glaube ich, nicht erzählt.
Das war so toll. Wir haben darüber geredet, ich gucke aus dem Flugzeug und unter mir ist einfach ein Regenbogenkreis.
Okay.
Es ist einfach, als wäre ich irgendwo in Super Mario-Welt gelandet. Das war so wunderbar. Ja, mein Vater wollte noch irgendwelche Details nachliefern. Das ist immer so, dann hört er die Sachen und dann denkt er, oh, die haben gar nicht gesagt, dass auch um den Mond herum der Halo auch aus Regenbogen besteht, weil das ja auch was mit Wasser zu tun hat.
Ja.
Und dass man aus dem Höchst... So, ja. Aber es ist ja nicht so, als ob wir hier um Vollständigkeit bemüht wären. So,
nee.
Bei diesen Dingen. Über das, was interessant ist und über nichts anderes.
Und über die Dinge, die wir wissen und die sind manchmal sehr lückenhaft.
Richtig.
Und das ist auch in Ordnung.
Ja. Wir sind ja hier nicht Hanga-Yogeshwar oder so.
Ich habe ja noch eine alte Notiz, da steht Darknet geiler als sein Ruf. Das ist ein auch alter SZ-Artikel, den ich dazu damals gelesen hatte, dass das Darknet viel genutzt wird, so in autoritären Staaten für Menschen,
ja,
die irgendwie sonst abgeschnitten sind von, ja, der Welt, aber über das Darknet dann doch unabhängige Meinungen austauschen können, ohne mit Repressalien rechnen zu müssen.
Vielleicht sollte man sagen, Darknet kommt drauf an, wo.
Kommt drauf an, wie. Und wie und wo. Aber also klar, das Darknet ist, also ich verstehe das Darknet ja eigentlich überhaupt nicht. Ne? Ich verstehe wirklich nicht. Und ich würde schon von mir behaupten, ein Mensch mit einem soliden technischen Grundverständnis zu sein, auch so was Computer und Internet und sowas angeht.
Es muss was nur mit den Servern zu tun haben, oder?
Ja, aber...
Und Verschlüsselung. Das sind Server, die nicht an
Internet
angeschlossen sind. Was, ja, das weiß ich nicht. Geht das mit dem Browser? Kann man denn einen Browser?
Ich vermute.
Oder braucht man ein anderes Tool?
Ich vermute.
Braucht man einen VPN-Client?
Man hat einen Browser und da muss man halt statt http doppelpunkt /,
very dark
doppelpunkt very darknet. Let me in at und dann Doppelpunkt und dann...
Brauchst du irgendeine...
Ganz seltsam.
Du brauchst bestimmt irgendwelche Tools oder du musst irgendwie, vielleicht musst du auch... Ich weiß nicht, aber sobald du eine Internetverbindung hast, bist du ja mit dem Internet verbunden. Und wenn du dann ins Darknet bist, du doch eigentlich auch für das Internet ein Einfallstor.
Ja, du musst dann aber irgendwie, wahrscheinlich musst du so rechts blinken, aber links abbiegen.
Ja, genau.
So für deinen Router, für deine Internetverbindung. Und dann denken die, du bist noch bei Google, aber du bist schon bei Dark Google.
Richtig. Und das Internet weiß gar nicht, wo du bist. Das ist so, dass sich versteckt. Das war auch bei der Spotify-Serie richtig geil, wie sie das technisch darstellen, wie sie es geschafft haben, so schnell zu sein. Und wie revolutionär das überhaupt war, dass du kein Buffering hast. Du klickst und der Song geht los. Richtig geil. Die haben wir quasi die Gesetze des Internets gebrochen.
Wie selbstverständlich das alles heutzutage ist, ne?
Ja.
Ich habe auch neulich eine kurze Arte-Doku gesehen, wie Streaming die Musikindustrie verändert hat, oder?
Ja.
Da ging es auch darum. Also wie die Anfänge mit Napster und illegalen Tauschbörsen und so, bis hin zu Spotify und Co.
Wie tot die illegalen Tauschbörsen alle sind.
Ja. Wobei, das wurde da nicht explizit gesagt, aber sie sind halt einfach komplett obsolet geworden.
Ja.
Weil ja auch Spotify umsonst ist, ja, theoretisch. Eben. Also du musst ja nicht mal was dafür bezahlen, um das nutzen zu können.
Das ist gut. Ich habe zwei Mini-Sachen. Erstens, es ist geil. Ich bin nicht so gut im Geschenke einpacken. Es ist halt immer hässlich alles. Aber jetzt sind meine Kinder so alt, dass ich so tun kann, als hätten die das eingepackt. wenn ich zum Beispiel ein Geschenk für einen Kindergeburtstag einpacke.
Ah, dann ist es.
Und das dir mitgebe, habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, oh Gott, ist das peinlich, sondern geil. Das
verhalte Sechsjährige. Voll gar nicht schlecht
gar nicht für einen Sechsjährigen. Und dann fühle ich mich nicht mehr so schlecht.
Ja, okay.
Dann lasse ich jetzt auch noch mehr 5 Grad
sein. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du was, ich bin auch nicht gut. Ich war nie gut da drin. Ich hatte auch wenig, also ich hatte auch nicht so viel Lust, mir so viel Mühe zu geben, weil ich auch, wenn ich beschenkt werde, es ist mir relativ egal, ob das sehr schön eingepackt ist oder einfach nur eingepackt oder gar nicht eingepackt. Meinetwegen aber, können auch Sachen gar nicht eingepackt sein.
Aber manchmal sind so sehr schöne eingepackt auch schön, wenn, also so, wenn es so viel glatt ist.
Ja, aber
das kann auch sehr schön sein, aber ich selber lege nicht so
wert. Nee, und vor allem finde ich, ist das den, also ist der Aufwand das nicht wert, wie schön das ist, wenn es schön glatt eingepackt ist. Meiner Meinung nach. Ja. Das können ja alle Leute gerne anders sehen. Aber ich war auch nie gut da drin, aber ich habe da halt nie ein Geheimnis draus gemacht und habe das einfach so gemacht, wie ich das machen kann, ohne mir extrem viel Mühe zu geben, weil da habe ich dann einfach nie Lust zu gehabt. Und am allerliebsten habe ich entweder früher, bevor es Klimawandel in meiner Welt gab, in Alufolie eingepackt, weil das konnte man auch wunderbar glatt machen. Alufolie einpacken war richtig gut. Oder, wie ich jetzt neulich, als ich dir deine Geburtstagsgeschenke gegeben habe, mit dem Zeitungspapier.
Ja, sehr nachhaltig.
Nachhaltig, das ist eh da, man muss nicht extra irgendwie so beschichtete Scheiße kaufen.
Ja, genau, kauft kein beschichtetes Geschenkpapier, kauft nur das, was auch ins Altpapier gehen kann. Gibt es überall, kann man einfach kaufen, ist auch nicht viel hässlicher.
Denn oder das, packt es einfach gar nicht
das,
ein.
Das beschichtete Altpapier ist wirklich ein Problem für die Müllentsorgung und für die Umwelt.
Ich meine, wo ist der Unterschied? Wenn man jetzt sagt, guck mal, hier ist dein Geschenk, oh, du kannst noch gar nicht sehen, was es ist, dann reißt du es auf und 10 Sekunden später weißt, was es ist. Man kann ja auch sagen, hier, ich habe was hinterm Rücken, mach mir die Augen zu. Dann stellen
wir uns hin. Ja, ich weiß, das ist richtig, aber gerade wenn mehrere Sachen da liegen auf so einem Geschenktisch, es sieht schön aus, es ist was Besonderes.
Ja, für Kinder. Halt so,
aber für Kinder sowieso. Bei Erwachsenen. Ich bin auch nicht so ein Fan, ich würde es auch eher immer anders machen, aber ich kann schon verstehen, dass das auch was Gutes hat und wir hatten immer ganz viele Reste und ich habe einfach immer nur Reste, wo ich habe gesagt, ich kaufe keins mehr. Mhm. Jetzt waren die Reste aber soweit alle und die Kinder noch nicht groß genug, dass ich doch nochmal kaufen musste. Aber dann nur recycelfähiges, in den Pappmüll tubares. So, und das ist die nächste Sache. Schmeißt euer Geschenkpapier, wenn das scheiße ist oder ihr scheiß Geschenkpapier geschenkt bekommen habt, nicht in den Pappmüll. Don't do it. It's a problem.
Okay. Ja, haben wir noch einen moralischen Zeigefinger hier ans Ende dieser Folge gepackt. Und was, du wolltest noch eine kleine Sache sagen?
Ja, aber erstmal wollte ich dazu, glaube ich.
Achso, du warst noch gar nicht fertig. Entschuldige.
Nee. Achso, die ich habe auch kein Problem so mit Büchern oder so. Ich habe so ein paar Kniffe kenne ich. Von der Seite
ja, Adel, Bücher, dann
die Dreiecke und so weiter. Ich habe so ein paar Skills, die mich gut durchtragen. Aber sobald du
absolute
eine
Basics.
Sonderbare Form hast, dann versuche ich immer was und dann denke ich noch, jetzt drehe ich das nochmal so bonbonmäßig ein und irgendwann.
Ja, ich finde, sowas kann auch Charme haben, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn Leute Wert darauf legen, dass da Sachen überhaupt eingepackt sind, dann ist es, glaube ich, schöner, wenn man das schlecht macht, aber es versucht hat, als wenn man das irgendwann gibt, der das gerne macht und gut kann.
Ja.
Weil das hat dann, das ist da quasi nochmal Teil des Geschenks. Das kann ich verstehen. Und so ein bisschen damit nicht hausieren gehen, so nicht suggerieren. Welches Wort will ich sagen? Kokettieren. So ein bisschen damit kokettieren. Ja, ich habe es versucht, ich kann es halt nicht besser. Dann hat man es aber halt nicht mit voller Absicht versucht, aber man hat es trotzdem selber gemacht. Dann ist es auch ganz gut. So komme ich bisher gut durch mein Geschenkeleben.
Letzte Sache. Kleiner Aufreger.
Ui.
Ich esse seit einigen Jahren wieder sehr unregelmäßig als Notnagel für zwischendurch 5-Minuten-Terrinen oder die ganzen anderen. Also diese Aufgießscheiße.
Mhm.
Packst gekochtes Wasser drauf und dann hast du angeblich irgendwelche Nudeln mit Brokkoli oder so.
Angeblich.
Schlimmes Zeug, aber ist so ein Notnagel. Und neulich habe ich jetzt gedacht, die Werbung hat das ganze Produkt ist, du kannst dir ganz schnell Essen machen.
Ja.
Du musst, das stimmt
auch. 5 Minuten halt.
5 Minuten, es stimmt auch. Du hast gar keinen Aufwand und hast irgendwas, was annähernd eine Mahlzeit sein könnte. Aber die brauchen mindestens 20 Minuten, um abzukühlen. Und wenn du dir das Ding aufgießt und denkst, gleich ist es fertig, diese 5-Minuten-Terrine, und dann sitzt du davor und hast Hunger, weil du keine Zeit hast, musst, genau, das ist ja, ich mache mir die, wenn ich keine Zeit habe und schnell los muss, oder mega Hunger habe und nicht mehr warten kann, bis ich mir was zu essen
gemacht habe. Es bedarf Planung offensichtlich. Oder man darf das halt nicht mit kochendem Wasser machen.
Ja, vielleicht auch so. Ich sitze dann immer davor und ich zwinge mich immer schon, nicht essen, warte noch 5 Minuten und dann erst und dann packe ich den Löffel rein und es brennt immer noch.
Ich musste feststellen, durch meine Eheschließung, dass es Menschen gibt, die können mit heißem Essen viel besser umgehen als andere. Ich kann gar nicht gut mit heißem Essen umgehen. Gerade so Kartoffeln oder so. Kartoffeln sind ja immer ultra lange. Man macht das dann irgendwie in den Mund, weil vielleicht 2, 3 Beilagen waren okay warm, aber dann kommt eine Kartoffel oder eine im Ofen heiß gemachte Tomate. Ja. Alter, wie kann es sein,
die Tomate auf Pizza,
dass die Tomaten immer doppelt so heiß sind wie alle anderen Dinge?
Wassergehalt.
Ja,
höherer Wassergehalt.
Aber dann müsste das doch auch für, weiß nicht, Zucchini oder sowas, die haben auch viel Wasser.
Nicht so viel wie Tomaten.
Auf jeden Fall irrsinnig gefährliche kleine Biester, super lecker, aber können einem halt richtig die ganze Fresse verbrennen.
Ja.
Und dann macht man sich den Löffel oder die Gabel im Mund und dann immer so, dann versuche ich noch irgendwas Kaltes hinterher zu trinken, um das abzulöschen. Ich habe den Mund voll mit heiß und kalt und oh, das ist schrecklich. Und meine Frau, Roms, dasselbe Essen,
ja,
kein Problem. Also ich bin da super empfindlich, meine Frau hat einen Gaumen aus Stahl.
Ja.
Ich weiß nicht, wo würdest du dich da einordnen?
Nicht so empfindlich. Aber ich messe mich vor allem gegen meine Kinder und dagegen bin ich ein absoluter Stonelord. Da kann ich alles vertilgen. Wobei sich das auch schon deutlich gebessert hat.
Was heißt gebessert in dem Kontext? Dass deine Kinder jetzt auch stone-mouthiger werden?
Ja, die sind halt super empfindlich. Also kleine Kinder sind so empfindlich mit warmem Essen.
Ja.
Die können eigentlich nur kaltes Essen essen. Alles, was lauwarm ist, ist schon... Ja, aber jetzt ist das besser geworden.
Okay. Gut, ich freue mich, dass das da weniger Konflikte im Alltag gibt.
Wir haben da den Begriff der Kinderzunge empfunden.
Mhm.
Weil ich sag dann immer, nee, ich finde das nicht heiß. Dann sagt meine Tochter, ja, du hast aber auch eine ganz andere Zunge. Dann sag ich, okay, ich probiere es nochmal mit meiner Kinderzunge.
Ich finde übrigens, die Zunge ist nie das Problem, sondern immer der Gaumen. Nicht nie, aber der Gaumen oben ist viel größeres Problem, okay, was Wärme angeht, ja, bei mir, sein, als die Zunge. Lippen.
Die sind nicht so gefährdet, weil man schnell in den Mund nehmen kann. Aber dann ist es drin und dann musst du dann drin jonglieren und das, ja.
Oder wenn es gar nicht anders geht, wieder ausspucken.
Ja, das passiert manchmal.
Das kann manchmal passieren. Ich glaube aber auch, dass die Lippen noch ein bisschen unempfindlicher sind als Gaumen und Zunge. Ich glaube, meine Empfindlichkeitsreihenfolge ist Gaumen, Zunge, Lippen.
Ja, kann sein.
Von empfindlich nach unempfindlich.
Heißt diese Folge alles über heißes Essen?
Alles über Kinderzunge.
Nee, das ist irgendwie...
Das klingt sehr seltsam.
Die Kinderzunge. Alles über heißes Essen.
Alles über heißes Essen.
Und das BSW, Bündnisarer Wagenknecht. Hat schon mal jemand den BSE-Witz gemacht?
Bestimmt. Und wenn nicht, nächste Woche bei Extra 3.
Das ist zu schlecht, um ihn zu machen.
Bei Extra 3.
You heard it here first.
Es sei denn, jemand anderes hat ihn schon gemacht.
Ja, was gut sein kann. Aber niemand erinnert sich mehr an BSE.
Das kann auch sein. Das ist ja auch schon ein bisschen her.
Ich weiß noch, wie ich früher dann immer auf die Lasagne-Packung geguckt habe und wenn das stand, hergestellt in England, war schwierig. Gab es tatsächlich.
Ich habe die Verbindung von BSE und Kreuzfeld-Jakob immer nicht so richtig geschnallt. Bis heute nicht, ehrlich gesagt. Aber irgendwie BSE hat Kreuzfeld-Jakob ausgelöst oder konnte es auslösen oder so?
Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Variation oder...
Ja, ich glaube, Kreuzfeld-Jakob ist eigentlich eine ganz normale neurologische Erkrankung. Ja.
Aber war das nicht verwandt? War das nicht so? Ich glaube, es wurde immer verglichen mit damit.
Ja, jetzt komm, das ist nicht mehr Halbwissen, über das wir jetzt hier gerade reden.
Ich komme mein Vater wieder um die Ecke.
Ja.
In 3 Monaten erzählt er mir, dass wir viel zu wenig über Kreuzfeld-Jakob wissen.
Ja, lieber Bennys Papa, danke, dass du mir irgendwie einen, weiß ich nicht wie viele Seiten lang, Zeitungsartikel abfotografiert hast. Das ist viel zu anstrengend zu lesen. Ich kann das nicht lesen. Da muss ich so viel scrollen und zoomen und... Wie soll das jemand lesen? Irgendein Artikel von 2018.
Ja, und auch rein aus der Überschrift hatte ich auch nicht den Eindruck, dass er die Länge wert ist.
Ich weiß auch nicht mal mehr, worum es ging. Weißt du das noch?
Über die USA.
Über die USA? Ja, kann sein.
Lies doch mal 2 Zeilen daraus vor.
Ich habe ihn...
Dann haben wir unsere Schuldigkeit.
Also ich lese erstmal vor... also drei Fotos habe ich geschickt bekommen bei WhatsApp mit dem Beitext Lesebefehl. Reif für den Pulitzerpreis. Bitte mit Benny im nächsten Podcast verwirten. Da hat er sich später doch auf verwursten verbessert. Weihnachtsausgabe der SZ von 2018 leider noch aktueller, da alles noch schlimmer geworden ist. Das Problem ist, man kann die Überschrift nicht lesen. Man
sieht nee, nur America. Du kannst einfach mitten draus zwei Sätze lesen. Dann haben wir...
Die Pointe ist, dass Springsteen und Trump recht sicher in identisches Milieu fischen. In identischen Milieus fischen. Sag, hier ist schon los. Man kann es hier so schlecht lesen. Der Auftritt ist fast zu Ende. Es geht offensichtlich um einen Auftritt von Bruce Springsteen. Das amerikanische Jahr 2018 hatte zwei Konstanten, zwei prägende Stimmen. Die eine gehört dem Präsidenten Donald Trump, der sich fortwährend seiner Existenz versicherte, indem er auf Twitter und bei Wahlkampfauftritten vor Jubelvolk brüllte, der Zorn säte und sich in teuflischer Perfidie mühte, das Land noch tiefer zu speien. Hübsch. Teuflischer Perfidie. Die andere Stimme gehörte Springsteen, also irgendwie geht es um
Bruce Springsteen und Donald Trump. Okay.
Ist auch nicht so gut fotografiert. Guck mal,
nein,
hier,
schlecht fotografiert, hier auch, schlechte Idee, schlechte Umsetzung.
Ja.
Alles daran ist schlecht.
Wirklich alles. Ich kann aber den Untertitel, den kann ich einmal vorlesen. Ein Jahr lang stand Bruce Springsteen am New Yorker Broadway auf der Bühne ohne seine Band. Wer ihn dort erlebte, sah mehr als Entertainment. Er sah zum Beispiel das Gegenteil von Donald Trump.
Okay.
Gut. Damit haben wir...
2018 war Bruce Springsteen das Gegenteil von Donald Trump. Das können wir euch am 22. Oktober 2023 mitteilen.
Ja, Lesebefehl.
Sind wir nicht ein guter Podcast?
Ja, auf jeden Fall nah am den Fanwünschen dran. Oh, jetzt kann ich auch nicht mehr.
Nee.
Dankeschön für alles.
Ich habe noch nichts gegessen heute.
Gar nichts?
Nichts.
Das ist aber auch nicht gut. Ich rufe schon mal an und frage, wo es Crack gibt, wenn du so weitermachst.
Das ist, wieso, das ist doch gut, das macht mich fitter.
Nicht zu essen ist bestimmt nicht gut. Nicht zu essen ist
die best, liebe Kinder da draußen, esst nichts, das tut euch gut. Vor allem, wenn ihr im Teenageralter seid.
Wenn es zu heiß ist auch.
Und wenn ihr
noch
mit euren
Kinderzungen da noch nicht gut mit umgehen könnt.
Es ist 15.56 Uhr und ich habe noch nichts gegessen.
Es ist der 22.10.
Doch, ich habe schon ein paar Chili-Erdnüsse gegessen. Gut. Aber nur sehr wenige. Es ist der 22.10. Bald ist November.
Nächstes Wochenende werden die Uhren umgestellt. Cool. Dann ist es noch eine Stunde früher dunkel.
Ja, dann ist alles vorbei.
Aber morgens dafür wieder hell.
Das interessiert mich nicht.
Nee?
Nee, das ist egal. Das bringt nichts. Das wird sowieso vom Dezember wieder aufgefressen.
Bist du also auch kontra Zeitumstellung?
Nee, ich finde es gut.
Findest du Zeitumstellung gut?
Da passiert was.
Da passiert was. Aber ich habe das Gefühl, es ist falsch rum. Ich finde, es sollte umgekehrt sein. Ich finde, es sollte im Herbst sollte die Uhr nach vorne gestellt werden.
Und im Sommer soll es früher dunkel werden.
Genau.
Ja, machen wir mal einen Vorschlag bei der Europäischen Union. Donald Tusk ist unser Verbündeter. Mit dem werden wir Ursula von der Leyen traktieren, dass sie die Zeitumstellung umstellt.
Das wurde doch vor ein paar Jahren schon beschlossen.
Ja, aber wurde nicht gemacht.
Ja,
es gab so eine große Befragung. Ja. Ganz viele, nur die Deutschen haben sich beteiligt. Die anderen haben gesagt, was wollt ihr eigentlich?
Aber alle, die, also der Großteil der Menschen, die sich beteiligt haben, haben gesagt, abschaffen.
Ja, aber haben sie nicht gemacht.
Warum nicht?
Jean-Claude Juncker hat einfach keinen Bock gehabt.
Keinen Bock gehabt. Ist ihm egal. Okay. Gut, dann stellen wir nächste Woche die Uhren wieder um.
Pflichtbewusst. Denken dabei alle an Jean-Claude.
Entschuldigt, dass jetzt Freitag keine Folge erschienen ist.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jean-Claude Juncker und Jean-Claude Van Damme beide Jean-Claude heißen? Ist das ein gängiger Doppelname?
Ja, das ist, glaube ich, ein gängiger Doppelname. Sowas wie Annalena.
Ja, Karl-Heinz, Annalena und Jean-Claude. Jetzt nochmal, entschuldigt, dass wir euch alleine gelassen haben letzten Freitag.
Genau, aber ich habe bei Instagram Bescheid gesagt.
Gut.
Und ich werde, wenn diese Folge erscheint, werde ich auch nochmal ein Instagram-Posting, also ich habe eine Story gemacht am Freitag, um mich entschuldigt, aber jetzt werde ich ein Posting machen. Und auf diesem Bild oder Bildern, mal gucken, wird man sehen, wie wir, Achtung, an dieser Folge sägen und sie hier hingewerkelt haben mit unserer Kettensäge.
Gab es eigentlich eine Autobilder-Geschichte?
Ja, Saru hat das kommentiert, dass das geheime Aufnahmen von uns vom G20-Gipfel sind.
Alles klar. Alter Hut, G20.
7.7.2017.
Ist die G20 jetzt eigentlich die G21, wo die Afrikanische Union dabei ist?
Vielleicht ist Russland dafür rausgeworfen worden.
Das wäre nur fair.
Damit das auch weiter G20 heißt und nicht so unhandlich wird. Wir zerfasern. Bis zum nächsten Mal. Eure beleuchteten Brüder sagen, gehabt euch wohl.